Hallo, liebe Zec-Fishing-Freunde. Der dritte Podcast und der zweite Podcast mit einem Gast. Und ich bin ganz ehrlich, das ist der gleiche Tag wie auch die Folge, die ihr vor 2 Wochen gehört habt, wenn ihr aktuell seid. Und derjenige, der da mit am Tisch gehockt hat, ist jetzt unser Hauptgast. Und jetzt können wir mal richtig krasse Storys hören, aber dazu gleich mehr.
Hallo und herzlich willkommen zum Zec-Fishing-Podcast. Hier plaudert Carsten Zec zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szene-Talk bekommt die Angel-Elite ihren Senf weg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der Zec-Fishing-Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
Ich hoffe, unser Intro gefällt euch. Natürlich sind da ein paar Rubriken drin, die man nicht in jedem Podcast abhandeln können, aber ich möchte einfach die Leute nicht aus ihrem Gesprächsfluss nehmen, nur weil wir sagen, hey, wir müssen jetzt Rubrik 7 durchbringen. Nö, das wird jedes Mal so ein bisschen anders sein und ich denke auch heute wird es auf jeden Fall anders als letzte Woche. Ja, zum Thema heute, ich freue mich ganz besonders auf den Gast, weil wenn es um Authentizität geht, dann ist das, glaube ich, der Richtige. Ich glaube, er ist wie fürs Format gemacht, wobei man ihn auch manchmal so ein bisschen bremsen muss. So alles, was ich von ihm schon gehört habe, können wir hier, glaube ich, im Podcast nicht preisgeben. Aber da gucken wir mal, dass wir da auch ein Händchen für haben. Ja, Dialekt, ich hoffe, ihr werdet es verstehen. Es kann sein, dass ich auch ab und zu mal so ein bisschen ins Saarländische rutsche. Damit es aber nicht zu krass ist, haben wir auch noch einen, ja, sag ich mal, Co-Gast.
Beisitzer,
ja, ein Sidekick, ja, unser lieber Mitarbeiter Christian, der neu ist, der hoffentlich auch noch bei uns ist, wenn ihr das hört, weil, ja, er hat ja letzte Woche angefangen, ist ja in der Probezeit und das kann hier ja ganz schnell gehen.
Ja, ich hoffe mal, dass ich noch dabei bin.
Alles nur Spaß. Bisher, Christian, bin ich sehr zufrieden, ja.
Vielen Dank.
Aber, wer ist unser Gast? Ich glaube, ihr wisst noch, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich gelesen, ist ja eigentlich doof, um einen heißen Brei rumzureden, wenn man es in den Titel reinschreibt.
Ihr kennt ihn alle.
Markus Eule, a.k.a. Mr. Waller. Schönen guten Tag.
Hey, servus, hi. Hi, Jungs und Mädels, Zuhörer. Freut mich, dass ihr dabei seid.
Sehr geil. Ja, Markus, wie sieht's denn aus aktuell? Wie läuft's denn im Camp? Wie läuft's denn generell? Was war denn jetzt so im Winter so? Hau mal ein bisschen was raus, so die letzten Wochen. Auf YouTube ist ja nicht viel gelaufen.
Ja, gar nichts. Naja, also, wie soll ich sagen, 2019 war ja eh nicht so mein Glanzjahr. Gell? Ich habe da einige persönliche Rückschläge, über die ich heute schon wieder lachen kann, erlitten. Aber es war kein einfaches Jahr, sagen wir es mal so. Ich war dann echt froh, als endlich November war und wusste, okay, in wenige Tage ist endlich die Saison vorbei und dann erstmal ein paar Wochen einen klaren Kopf kriege, Zeit zum Angeln habe und so weiter. Und dann zog die übelste Schlechtwetterfront über Norditalien. Und es kam halt mal wieder zum Jahrhunderthochwasser. Also Jahrhunderthochwasser ist dann bei uns am Fluss Po ein Wasserstand, ich sag mal so, ab 8 Meter plus normal. Also das ist dann, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man den Fluss kennt, zu irgendeinem Normalstand, sage ich jetzt mal, kann man sich einfach nicht vorstellen, was da an Wasser der Bach runterkommt. Und das ist natürlich für mich, der Eigentum hat direkt am Fluss, das ist natürlich nervenaufreibend, zehrend, gell? Da weiß man ganz
also wenn
klar.
Andere denken, geil, jetzt kommt ein Anstieg, ich fange ein paar Fische, denkst du, scheiße, wie kriege ich in meine Halle alles in Sicherheit gebracht, was da drin steht?
Der Anstieg ist für mich auch immer geil, gell? Mhm. Also da braucht man nicht zu reden. Wenn da Wasser kommt oder braunes Wasser, super, fischereilich nichts Geileres. Nur irgendwann dann, wenn das Ganze wohl einen Stand von 6 Meter plus überschreitet, und dann wird's natürlich eng, gell? Ab 7,90 Meter läuft's bei mir in die Halle, auch ins Restaurant, Büro und alles. Und dann ist das natürlich Heidearbeit, das alles rauszukriegen, rechtzeitig safe zu machen, gell? Und natürlich auch mit einem riesen Arbeit verbunden, danach wieder alles zu trocknen, zu säubern, einräumen. Ja, und dieses Jahr war es halt genau so, dass zum Saisonende, wirklich die letzte Saisonwoche, ist die erste Welle gekommen. Das war fischereilich sehr, sehr interessante Braunwasserwelle mit dem Stand 5-6 Meter plus. Also wo ich sage, das ist alles noch easy zu handeln und easy going, fischereilich geil. Aber dann ist der Fluss leider auf so einem hohen Niveau geblieben und die nächste rege Front ist über Italien hergezogen und dann ging es wirklich halt ins Unermessliche im Wasserstand und das war sonst schon strange. Dann am Ende von der Saison wirklich, ich war dann auch erst, bis das Wasser dann gestiegen ist, bis es sich eingemendelt hat, weg ist, wieder draus ist, dann muss erstmal alles sauber gemacht werden, muss alles trocknen. Also das waren dann wirklich Wochen. Gell? Ihr habt es ja auch mitbekommen mit der Messe immer, Carsten. Ich habe ja auch dich immer auf der Messe unterstützt.
Gerade Berlin, da kamst du ja quasi noch mit schmutzigen Klamotten. Ja, ist ja echt klar, so, du bist wie so ein Heckenpenner, bist du da einmarschiert und mussten dir zuerst mal ein paar Klamotten geben. Ja?
Ich bin abends um 10 aus meiner Bootshalle raus, verschlammt, nass, dass ich noch rechtzeitig den Flug nach Berlin bekomme. Und so bin ich dann auch ins Flugzeug eingestiegen, dort natürlich so gelandet. Und sonntags nach der Messe dann sofort wieder zurück und wieder in die Hochwasserhölle. Also das braucht wirklich so, das braucht kein Schwein. Aber das war ein gelungener Abschluss für ein scheiß Jahr 2019.
Also jetzt sind wir schon eingestiegen mit Camp und Co. Und vielleicht der ein oder andere Zuhörer denkt sich jetzt, ja, das hört sich ja alles interessant an, aber vielleicht kann der ein oder andere gar nichts Näheres damit anfangen. Ja, vielleicht gibt es hier jetzt ein paar Raubfischangler, die sich so als Person nicht kennen, die gar nichts mit diesem ganzen...
Wer den Eule nicht kennt, hat sein Leben verpennt.
Ja, aber können ja noch aufwachen, die Leute. Und deshalb erzähl dir mal, wie du so zu dem Markus Eule geworden bist, der du jetzt bist, wie du nach Italien gekommen bist, wie du diesen Angeltourismus quasi aufgebaut hast. Also, einfach mal so ein bisschen.
Sind meine Eltern dran schuld, gell? Die haben viel falsch
gemacht. Die nutzt immer die Ausrede, ne?
Genau, ja, die haben viel falsch gemacht früher. Naja, was soll ich denn sagen? Ich bin mittlerweile Campbetreiber, gell? Ich habe 3 verschiedene Camps. Viele von euch kennen sie, die Wallerwelt in Italien. Wallerwelt in Boccafortha Mittellauf, dann habe ich die Wallerwelt 2.0. Das ist einzigste Weltcamp am Po Oberlauf. Also da sind wir wirklich auf 200 Kilometer Fluss der einzigste Bootsverleih. Sehr, sehr geil. Und jetzt dieses Jahr habe ich ja noch einmal mit sehr, sehr viel Glück dieses Haus am Mincio bekommen und auch gekauft. Und das wird jetzt so ab diesem Jahr, ab 2020 quasi das dritte Standbein.
Haus am Mincio, erzähl das mal kurz, was das genau ist, damit die Leute sich da drunter was vorstellen können. Weil es ist ja schon... Sehr geil. Als ich die Luftaufnahmen gesehen habe, dachte ich, ey, mega.
Sehr exklusiv sah das aus.
Ja, mega geil ist das. Es ist halt einfach so, der Mincio, der Fluss Mincio, das ist der Auslauf vom Gardasee. Gell? Und der Gardasee fließt dann, also der Mincio ist so 70 Kilometer lang ungefähr, bevor er dann wieder in den Po reinfließt als Ablauf. Und natürlich sind auch der Mincio und die 3 Seen von Mantua, die durch den Mincio gespeist werden, fischereilich sehr, sehr interessant. Nicht nur für zum Welsangeln, obwohl es dort riesige Wälse gibt, also genau die gleiche Fische, der gleiche Fischbestand, weil die damals gleichzeitig eingesetzt wurden in die See von Mantua wie in der Po. Durch das klare Wasser, halt durch das saubere Gardaseewasser, ist das halt einfach auch sehr, sehr geeignet zum Hechtangeln, Schwarzbarschangeln, Flussbarschehammer, alles Mögliche. Und das Haus am Mincio ist halt wirklich, das ist eine alte Ziegelei, war das früher mal, da haben sie solche Tonziegel gebrannt. Und mit viel, viel Idiotenglück, wie ich es halt schon 2-3 Mal gehabt habe in meinem Leben, war ich halt wieder genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und konnte das Ding dieses Jahr im September kaufen. Mega geil, gell? Also das ist jetzt im Moment noch mega geil als Angelcamp, aber nicht als Weltcamp, sondern für alle Angler. Und irgendwann dann dort, will ich dann dort mal, habe ich so eigentlich vor, meinen Lebensabend zu verbringen, gell?
Gemütlich. Der alte Mann und das Meer, ne? Ja, oder Eule und Po.
Genau, der alte Mann und der Fluss, so ist es. Nee, das ist eigentlich Haus am Mincio. Richtig geiles Projekt, wird mega geil. Wie gesagt, dieses Jahr 2020 will ich das ein bisschen lockerer noch angehen lassen. Habe jetzt im Winter, Dezember und die letzte Woche auch sehr viel renoviert und so im Haus, dass das tauglich ist für Gäste. Neue Bäder rein, neue elektrische Leitungen, Steckdose, neu verputzt, also alles, was man halt so macht. Gell? Da ist jetzt richtig Arbeit reingeflossen, aber es wird halt mega, mega geil. Und zwar das Haus am Mincio, das werde ich nicht so als Camp betreiben, auch wenn ich eben gesagt habe, ich habe 3 Camps, sondern das Haus am Mincio, das wird ein Ferienhaus für Angler. Das bedeutet, zu dem Haus dazu, da sind 3 Leihboote dabei, 2 so klein, 4,65 Meter lange Aktivboote und ein großes Mextboot zum Wallerfischen. Und ich werde das ganze Haus immer nur wochenweise an eine Gruppe vermieten. Mhm. Das heißt, wenn das coole Jungs sind, gell, eine Freundesgruppe, so wie mir das ja auch sind, 5, 6 Mann, 7 Mann, und dann heißt es, ihr könnt hier das Haus haben die ganze Woche von Samstag bis Samstag, es sind die 3 Boote dabei, es sind 2 von unseren Zeckbelly-Booten in der Garage, es ist ein Kajak in der Garage. Es sind auf dem Grundstück 2 Angelplätze, von denen man direkt wegangeln kann. Das sind im Haus sind selbst 10 Bette, also 5 Schlafzimmer, jeweils 2er-Bette. Das wird sich sehr, sehr gut entwickeln, denke ich, für Angelvereine, Freundesgruppe.
Es war jetzt auch schon nach Weihnachten, waren ja auch ein paar Teamangler von uns, auch unser Außendienst, Roland, Benny, Alex und so weiter. Ne? So da gab es ja schon quasi mal so eine...
Ja, die waren jetzt über Weihnachten, Neujahr, wieder Alex und Roland und so da waren. Da waren wir schon zu 10 drin.
Okay.
Das war eigentlich für mich mal so, wir waren dann...
Generalprobe.
So ist es, genau. Ende Dezember fertig mit Renovieren, neue Bäder, alles neu gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal unser traditionelles Weihnachtsangeln, was wir immer eigentlich am Po gemacht haben. Verlagern wir jetzt mal ins Haus. Wirklich mit voller Belastung. Wir waren 12 Mann, um zu schauen, funktioniert das alles, kommt mal so klar. Und ich muss sagen, es war eine mega geile Zeit. Und auch die Jungs, habe ich im Nachhinein so einige sehr positive Feedbacks bekommen. Also ich denke, dass das mein neues Projekt, das Haus am Mincho, was ist das auf jeden Fall auch Zukunft haben wird. Definitiv.
Einfach mal so ein bisschen weg von diesem typischen Outdoor-Tourismus.
Ja, klar, es hat ja immer im Leben, hat ja immer alles seine Zeit.
Klar.
Und als ich damals als Guide angefangen habe, mit 21, 22 und mich damit 25 selbstständig gemacht habe, da hätte es für mich gar nicht den Gedanken gegeben, irgendwie nachts in einer Wohnung zu schlafen, in einem Haus, wenn da draußen die Fische laufen.
Ja.
Gell? Aber jetzt hat ihn halt 10 Jahre rum. Ich bin auch 10 Jahre älter, bin mittlerweile auch Vater vom Nils und so weiter. Und dann verändern sich einfach die Prioritäten.
Es ist so, ich hatte meine letzte erfolgreiche Nacht, also ich war jetzt seit Oktober nicht mehr Wels ansitzen. Ich habe dann Fisch gefangen zwischen 2,30 und 2,40. Ich war alleine, konnte dementsprechend nicht ordentlich messen, so ungefähr. Und da dachte ich mir, jetzt hast du ihn da liegen. Boah, jetzt noch so ein Ding, ne? Und alleine mit Bellyboot, dann noch Kraut und so weiter. Und Scheiße, ich habe die 3 Routen abgeschlagen.
Ja,
ich pennengelegt, ja. Ich war happy nach dem Fisch. Ich war happy.
Das wäre für 10 Jahre nicht passiert.
Im Leben nicht, ne? Vor 10 Jahren gesagt, zweite, dritte Fisch, jetzt geht's ab, ne? Bis morgen früh wird er nicht mehr gepennt.
Ganz genau. Aber es verändern sich einfach die Priorität im Leben. Und so ist es bei mir auch, gell? Ich bin jetzt einen Schritt weiter einfach. Wahrscheinlich, also ich weiß das definitiv, bei mir ist die Veränderung durch den Nils gekommen.
Dein kleiner Sohn, ne?
Mein kleiner Sohn.
Ist jetzt 3,5, oder?
Er ist jetzt 3,5, genau. Und durch ihn war das halt einfach so, das war wirklich so, bumm, der Wendepunkt. Als ich den Typ das erste Mal auf dem Arm gehabt habe im Krankenhaus und dann war mir klar, dass ab jetzt alles anders ist.
Also ein geiler Typ wie der Vater, ne?
Ja, wird er mit Sicherheit, wird er. Hat jetzt schon ein großes Maul.
Hat der Mr. Waller dann Nachfolger schon, ja?
Ja, sozusagen. Ich hoff's. Ich meine, die Mama hat ja auch als Tätowiererin einen geilen Beruf, gell? Und wenn er halt eher in diese Richtung geht, dann geht er in diese Richtung. Für mich ist wichtig, dass er glücklich ist im Endeffekt. Aber mit dem Haus habe ich auf jeden Fall einen Grundstein gelegt, dass er auch in Italien glücklich sein kann.
Und dass er auch geil aufwachsen kann. Ne? Du schickst mir auch oft mal Videos und so, wo du mit deinem Kleinen unterwegs bist. Ich wäre froh gewesen, wenn ich so eine Kindheit gehabt hätte.
Ja, es ist ja so, dass er wirklich, entweder ist er bei der Mama oder bei mir dabei in Italien. Und bei mir, das ist natürlich für einen Junge mit 3,5 Leben, so kann man sich das nicht vorstellen. Es ist ja klar, auch das Haus am Mincho, da rennen dann Hühner rum.
Abenteuer pur.
Ja, das ist für ihn ein Ding. Wenn wir heute ans Haus am Mincho kommen, und dann ist das Erste, was er macht, aus dem Auto raus in die Garage, Hühnerfutter suchen. Dann geht er die Hühner füttern und wenn er das erledigt hat, und dann ist das Nächste, gehen wir beim Papa in den Angelraum und gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. Letztes habe ich den Kleck gesucht, gell? Eine Minute am Telefon gewesen, er nicht mehr da. Und laufe ich runter in die Angelgarage, der Kleine durch, schon voll Panik, Alter. Schaue ich aufs Wasser, steht am Wasser, hat V-Stick in der Hand mit der Multirolle drauf und schmeißt den Vertikalchick so halt rausgependelt. Gell? Dann sage ich, Alter, was machst denn du da, Junge? Dann guckt er mich ganz erschrocken an. Wenn das nicht normal wäre, sagt er, angeln? Ja klar, aber da kann ich mir euch vorher was sagen, gell? Wenn du angeln gehst. So halt, aber...
Ah, sehr geil.
Ja, nee, das wird cool. Wird cool auf jeden Fall.
Und wenn wir schon mal so ein bisschen in Italien sind und du so ein bisschen angerissen hast, was genau du da anbietest, viele, vielleicht auch Raubfischangler oder andere Angler, die den Podcast hier hören oder vielleicht sogar Leute, die mit Angeln nichts zu tun haben und einfach so drauf gekommen sind, wie ist denn das eigentlich jetzt mit Italien? Ich sag mal, ein Raubfischangeln in Holland ist da ja so ein bisschen das Land, was in der Szene am meisten angenommen wird, um große Fische zu fangen, viel zu fangen. Und ich würde mal sagen, im Weltbereich ist es ja schon Italien, bedingt auch durch den Tourismus. Ich sag mal, es war damals so ein bisschen Spanien und dann aber auch Italien ein bisschen später. Ja. Später auf jeden Fall als in Spanien. Warum gibt es in Italien so einen geilen Wallerbestand? Du kennst dich ja extrem gut aus, du hast ja auch schon oft darüber erzählt, auch in deinen DVDs und so weiter.
Ja.
Aber sag das mal den Leuten, den Zuhörern, die das vielleicht gar nicht so genau wissen, warum es sich lohnt, nach Italien zu fahren und warum da so ein guter und auch alter Welsbestand vorhanden ist.
Ja, okay. Also das ist so, der Wels ist in ganz Italien, gell, mittlerweile zu Hause. Ich habe letztes Jahr 2-3 Bewässer gefischt, die wirklich weit im Süden von Italien liegen oder auch weit weg sind vom Fluss Po. Und in alle Gewässer ein sehr, sehr guter Welsbestand. Zwar noch nicht so große, noch nicht so alte Fische, aber wirklich ein sehr, sehr guter Bestand. Und warum, dass sich der Po natürlich von alle Gewässer in Europa abgrenzt, Das ist, weil in den 60er Jahren eine riesige Besatzmaßnahme stattfand. Und zwar ist es so, der Po, das ist ja die größte Wasserabscheide von ganz Europa.
War das wirklich 60er? Ich habe irgendwie so 70er.
Ende 60er, Ende 60er, 68. Okay. Also okay. Ich habe jetzt die DVD gedreht, mein Fluss, gell, über den Fluss Po. Und um da wirklich, weil du weißt ja, das, ich sitze ja im
Hat auch tief gestapelte Markus, ne? Macht dann eine DVD und nennt das einfach Mein Fluss.
Und wenn du so einen Titel natürlich für so eine DVD auswählst, dann weißt du ja, du sitzt im Glashaus.
Ja.
Gell? Und dann kannst du dir keine Fehler erlauben, das ist ja logisch. Und deswegen bin ich natürlich von Archiv zu Archiv, von Amt zu Amt, überall, um wirklich definitiv genaue Daten oder ja Informationen, Studie genau rauszukriegen. Und der Wels ist das erste Mal besetzt worden 68, also Ende der 60er Jahre. Und
das sollte, so habe ich es mal im Hinterkopf, berichtige mich, wenn ich falsch liege, sollte ein Ersatzfisch für den Stör werden, für die Berufsfischer.
Genau, es war einfach so, der Po ist die größte Wasserabscheide von ganz Europa. Das heißt, ganz Norditalien, die Schweiz, alles wird über den Po entwässert. Und der Po war bis 1952 ein Fluss. Also aus den Bergen oben raus, bei Turin dort oben, bis runter ins Meer, 652 Kilometer, ohne eine Staumauer. Und es war halt so, dass der Adriatikstör, also weil er endet ja in der Adria, der Fluss, natürlich den Po als Laichfluss genutzt hat. Er ist dann das ganze Jahr den Fluss hochgezogen, um abzuleichen und dann später wieder runter. Und 1952 haben sie aber oben bei San Nazaro ein Kraftwerk gebaut, also den Fluss aufgestaut, damit natürlich der natürliche Wanderweg von dem Fisch zerstört. Und innerhalb von wenigen Jahren war der Stör quasi fast ausgerottet. Weil natürlich auch sehr viele Berufsfischer, das haben damals nach dem Krieg viele Leute einfach vom Fischfang gelebt. Und der Stör war für sie die Hauptnahrungsquelle. Und als die dann quasi durch einen unüberlegten Move, sage ich jetzt mal, mit diesem Kraftwerk dort oben, den Fluss zu einer Trenne, die den Fisch fast ausgerottet haben.
Also Fischtreppe und so, da hat damals wahrscheinlich keiner dran gedacht.
Gar nichts, spinnst du. Das war ach, scheißegal, da ist drum gegangen, dass Strom da ist, gell? Ja. Und, aber die Fische waren ja wurscht. Also, und dann hat man den Stör quasi durch diesen Move fast ausgerottet. Hat es dann ein paar Jahre später gemerkt, natürlich, gell, was da gerade passiert. Und hat dann einen Fisch gesucht, der schnell abwächst und extreme Gewichte erreicht einfach, gell? Um diese, in Anführungszeichen, Berufsfischer zu befriedigen. Dass die weiter ihrem Werk nachgehen können und pipapo. Und so ist damals dann der Fluss wirklich vom Staat mit Welse besetzt worden.
Und das kennt man ja so überhaupt nicht. Ne? In Spanien waren es ja auch einzelne Grüppchen, ja, streiten wir sich, waren es jetzt die Deutschen oder waren es Deutsche und andere noch. Aber in Italien wurde ja massiv der Fisch
vom,
besetzt.
Vom Staat besetzt, ja, klar. Der Wels ist besetzt worden an mehrere Stellen. See von Mantua, Olio-Mündung, Mincho-Mündung, oben Taro, Tanaro, überall. Und man merkt es auch ganz klar, im Mittellauf, gell, also unterhalb von der Staumauer, sind es halt diese Besatzfische von damals. Das merkt man, das sieht man an der Größe von den Fischen. Das sind ja wirklich Fische teilweise mit über 2,70 Meter mittlerweile. Also wenn wir da von 120 Kilo sprechen, das ist ja schon längst kein Rekord mehr.
Ja klar, Fressphase, Hochwasser, dann öfter auch. Es gibt einige Fische, die drüber sind immer, ne?
So ist es. Und das sieht man halt schon gut. Und das ist natürlich durch den Staat gefördert worden. Was damals allerdings nicht berücksichtigt worden ist, dass der Wels eigentlich gar keiner interessiert. Dass die den guten Stör haben wollten und Kaviar und Pipapo, aber doch keine schleimische Wels.
Ich glaube, ein Wels war auch nicht so zu fangen, wie sie einen Stör gefangen haben.
Ja, klar,
das hat nicht so funktioniert.
Selbstverständlich, so ist es, ganz genau. Und dann war der Fisch halt drin, nie wieder auszurotten, auch wenn sie es mittlerweile schon ein paar Mal versucht haben. Aber deswegen hat sich natürlich der Fluss Po zu dem Welsgewässer mit dem Ebro zusammen, sage ich jetzt mal, in ganz Europa rauskristallisiert.
Gerade vor, sage ich mal, vor 10 Jahren hat auch in Deutschland noch keiner so ans Welsangeln gedacht, wie das momentan der Fall ist. Und da gibt es ja viele, die in Deutschland anfangen, die können ja wirklich vor der Haustür auch eine erfolgreiche Welsfischerei erleben. Und das war ja bis vor 10, 15 Jahren war das nicht so. Die Bestände waren einfach nicht so dicht,
wie das momentan der Fall ist. So ist es, der Fisch war mit Sicherheit schon immer da. Ja. Sieht man ja auch, gerade bei mir. Ich komme ja gebürtig aus der Speyerer Gegend.
Klar, gerade so Rheingegend, so, ich sag mal so Wallerkalle, was man damals so gemerkt hat, aber auch die ganzen anderen Leute, die haben damals ja auch schon geile Fische gefangen.
So ist es.
So die Spezialisten, es waren halt dann wirklich nur ein Kern.
Klar, so ist es. Es ist 15, 20 Jahre her jetzt. Aber mittlerweile fangen mir am Rhein oder meine Jungs am Rhein, Freunde, mit denen ich im Kontakt stehe, also ein 250er Fisch ist da auch keine Seltenheit mehr.
Krass, ja.
Es gibt 2, 3 Fische, die sind bestätigt, auch von Leuten, wo ich definitiv glaube, dass die gut gemessen haben, weil gerade beim Messen von so großen Fischen schleichen sich als oft so Schönheitsfehler ein.
Riesenunterschied, ob du über dem Fisch misst oder auf dem Boden.
So ist es entlang oder absteckst den Fisch, gibt es verschiedene Messmethoden. Aber das sind drei bestätigte Fische für mich, die alle über 2,60 Meter haben. Mm-hmm. Und das ist ja auch schon fast, in Anführungszeichen.
Po-Niveau, ne?
Po-Niveau.
So oft, genau, muss man so, ja mal sagen, so oft fangen die ja auch keine 260er, nee, ne?
Natürlich nicht. Der 260er, du merkst es ja immer in die Jahre, die Fische wachsen ja immer mm-hmm. weiter. So ein großer Fisch macht im Jahr.
Aber da sind wir jetzt am sau interessanten Thema. Generell so, wann ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Ja, so, das kann da natürlich keiner sagen, aber ich finde es halt mal ganz interessant, einen Campbetreiber auch hier zu haben. Wir haben ja schon so drüber gesprochen. Ja. Wenn ich mich zum Beispiel Manu Möckel unterhalte, der sagt halt, klar, es gibt ein paar Fische, die drüber sind, aber man merkt auch, dass so die Fische, wenn sie mal über 260 haben, da passiert auch mal 2-3 Jahre nichts mehr. Ja?
So ist es,
genau. Und dann ist irgendwo viele Fische, die deutlich drüber sind, gibt's nicht. Ja, und sagen wir, diese Fische von 263, die sie vor ein paar Jahren hatten, da ist dann auch nichts mehr nachgekommen, wo man so denkt, wenn das so weitergeht in dem Stil, müssen ja auch bald die 270 fallen, was bei denen in Spanien, zumindest von Leuten, die glaubhaft messen, noch nicht passiert ist.
Nee, es ist einfach so, gell, dass der Fisch umso jünger, wie er ist, umso schneller einfach wächst. Und ich habe ja mal, das war ja auch so ein Aufruhr damals im Wallerforum, wo ich da beschimpft wurde und beleidigt wurde und pipapo.
Ist ja nicht neu für dich,
ja,
ne?
Ja, klar, ich habe ja auch ein dickes Fell, gell. Als ich damals die Fische gechippt habe.
Ja.
Gell, kann ich an das Thema noch erinnern?
Absolut, ja.
Da habe ich Fische ab 2,30 Meter einfach oder auch ein paar kleinere Fische, solche Chips eingesetzt.
Mit wem hast du da zusammengearbeitet oder ist die Idee komplett auf deinem Mist gewachsen?
Nee, ne? Das war einmal erstens ein Meeresbiologe, der Thomas. Und dann diese ganze Equipment und so weiter, das habe ich dann über die Christine auf dem Hefnerkai,
die Tierärztin,
genau. Mhm. Und die hat dann die Kanüle besorgt, diese Chips und so, das ist ja alles steril verpackt und bla bla bla.
Der Wissenschaftler wieder, wie heißt er denn, in den 70er Jahre, der Meeresbiologe, wie diese Sendung, kannst dich daran noch erinnern, Christian,
als 30-Jähriger. Da bin ich raus,
Wie hieß denn das in den 70er Jahren, dieser,
keine Ahnung.
Keine Ahnung, Jacques Cousteau, da bist du quasi der Jacques Cousteau der Welsangler.
Ja, ja, nee, das war damals einfach, weil viel geredet wurde immer und so, gell, und ich habe dann halt für mich gedacht, ich führe ja schon, seit ich ein kleiner Junge bin, ich glaube, mein erstes Fangbuch, das ich zu Hause habe, das habe ich mit 10 Jahren angefangen zu führen. Also Fangbuch heißt dann Angeltag, welches Wetter, welcher Luftdruck, welcher Wasserstand, welche Farbe hat's Wasser, welcher Köder, pipapo, das habe ich schon als kleiner Junge, das war halt...
Du warst so organisiert und strukturiert, Fangbuch zu führen.
Ja, aber
ich hab da zum Beispiel gar keinen Bock drauf, das ist mir echt, das ist für mich Arbeit und die hat beim Angeln nichts verloren.
Ja, aber nur um das, also Schule, Hausaufgabe oder so, wenn ich mal in der Schule war,
okay.
Ich bin sogar in die Schule gegangen abends und habe keinen Schulranzen dabei gehabt, habe ich vergessen.
Sorry. Alles hier drin im Kopf quasi, ne?
Aber das Fangbuch hattest du dann in der Schule mit, ja?
Ja, nee, auch nicht in der Schule, aber das wurde geführt, also wie gesagt,
also ich muss sagen, ich habe ja mal ein Buch geschrieben, Müller-Richelikon Verlag, und das habe ich in meiner Studienzeit geschrieben. Ich habe dann an der Uni gehockt und das abgetippt, ja. Und alles andere war mir da scheißegal, ne?
Ja, für mich ging es ja um einfach diese Fangbücher, wie gesagt, habe ich ja schon sehr, sehr früh angefangen, die zu führen, dass du einfach wirklich für mich, ich will das ja nicht irgendeinem anderen beweisen, ich mache diese Fangbücher auch nicht für irgendjemand. Der irgendjemand muss ja froh sein, dass er von mir irgendwann mal gesagt kriegt, was in dem Fangbuch drinsteht. Mhm. Weißt du, ich versuche so einfach viel über den Fisch zu lernen. Hab auch sehr viel über den Fisch gelernt.
Was ja für unsere Angelei wichtig ist, was aber auch für unseren Beruf, sag ich mal, sowohl für das, was ich hier mache mit der Firma, Angelgerät, aber auch was dich als Campbetreiber anbelangt. Camp,
absolut. Ja. Wenn du mit dem Wels dein Geld verdienst, dann ist das Wichtigste, dass du genau weißt, wie dieses Ding funktioniert, wo er sich wann aufhält, warum das so ist. Und das sind ja so Sachen, wie gesagt, ich habe damals in der Szene, als das rausgekommen ist, dass ich da Fische markiert habe, gell, richtig auf die Fresse bekommen von manchen Vollidioten. Mhm. Aber halt alles Deppe. Und warum, dass ich das gemacht habe, das wissen sie natürlich nicht. Heute habe ich mir durch diese Aktion Wissen angeeignet, dass ich denen vielleicht irgendwann einmal verraten hätte, aber heute definitiv nicht mehr.
Nee.
Weißt du, was ich meine? Ich weiß, wie sich Fische verhalten, wann sie ihre Stellung wechseln, warum, dass sie die Stellung wechseln. Ich weiß,
wie sie abwachsen.
Klar, da waren wir, kommen wir wieder zum Thema zurück. Ein kleiner Fisch wächst natürlich sehr schnell, aber ein Wels wächst immer. Also auch, wir haben jetzt bei mir im Revier mittlerweile 4 Fische über 2,60 Meter. Einen von den Fischen, der heißt Bolle, das ist ja fast schon mein Farbangler. Der hat einen Namen, das war einer von meinen ersten 2,50er, die ich damals
allzu kreativ war der da ja nicht bei der Namensverkehrung.
Ja, das ist ja keine Ahnung, wie die Karpfer heißen.
Das ist der Bolle.
Ja, das ist der Bolle halt. Das ist ein sehr markanter Fisch, also den bräuchte man eigentlich gar nicht zu chippen, weil man den durch schwere Verletzung immer wieder erkennt. Aber auch der Fisch wächst, seitdem man die 2,60 Meter erreicht hat, immer noch 1 bis 2 Zentimeter.
Okay, also die hat er noch.
Die hat
er noch. Was man ja früher schon vor, weil ich sag mal so 2,50er gibt's ja schon seit, ich sag jetzt mal 15 Jahren oder so, also wo sie vermehrt kommen. Also ich hatte mein ersten, ist ja nur mein einziger 250er 2012, 255 Eprosee, das war damals schon im Seen Ausnahmefisch. Aber ich sag mal so, zwischen 2012 und 2017 war ja nachher, wie du sagst, 250er ist auf einmal nichts Besonderes mehr. Ne?
So ist ganz klar, das ist ja der Wandel. Als ich angefangen habe am Po mit Wels zu angeln, da war ja der 2-Meter-Fisch das Maß aller Dinge. Mhm. Jeder wollte den scheiß 2-Meter, die 2-Meter knacken. Gell? Und heute reden wir von Fischen, heute langen die Größeangaben nicht mehr, da muss man das Gewicht angeben. Ja, ja. Neuer Weltrekord mit 132 Kilo, fange ich den Fischer nächste Woche, wenn er leer ist, hat er bloß noch 112. Ja, ja. So auf die Art,
ja, klar.
Ist ja aber so. Und da sieht man halt auch, dass die Fische wirklich auch in der Größe noch 1 bis 2 Zentimeter im Jahr wachsen. Wobei, dass wenn sie so die Maße haben, 240 rum zum Beispiel, dann macht der Fisch safe, definitiv, 2 bis 3 Zentimeter jedes Jahr. Und das kannst du halt wirklich nur rausfinden, solche Sachen, indem du dir sicher bist, dass das der gleiche Fisch ist, wie den du vor 3 Jahren gefangen hast. Und das kannst du halt durch das, dass der Fisch auch...
Und auch gleich misst, ne?
Ja, also, klar, selbstverständlich. Das Messen sollte man eh mal irgendwie so verallgemeinern, dass wirklich jeder richtig misst. Mhm. Weil im Endeffekt...
Ist halt schwierig, ne? Theoretisch musst du ja auf den Boden abstecken, weil Boden ist nochmal ein Riesenunterschied zu über dem Fisch.
Ja, ja,
ich bin ehrlich, ich habe noch nie auf den Boden abgesteckt, weil meistens halt, ich messe immer über dem Fisch, aber halt gerade strecken.
Gerade über den Fisch, genau.
Aber trotzdem hast du da Differenz, weil jeder, der in der Schule war, ich weiß nicht, du auch, Satz des Pythagoras, Hypotenuse, da hat man schon mal ein paar Zentimeter mehr, wenn man über dem Fisch misst.
So ist es ganz genau. Und aber durch das, dass mir ja immer und meine Jungs, auch meine Guides, das gleiche Messverfahren verwenden, also sind diese Ansage schon
ja, klar, absolut. Wenn jeder immer gleich misst, so dann da sieht man ja, was passiert, ja.
Und das Ende der Fahnenstange ist für mich noch lange nicht erreicht.
Okay.
Also definitiv, ich bin überzeugt davon, auch wenn das jetzt wieder von vielen anders gesehen wird.
Aber ist ja auch, es kann ja keiner belegen und darum ist es ja auch interessant, mal verschiedene Meinungen zu haben.
Ja, klar,
ne?
Natürlich. Es ist ja aber so, dass es immer wieder im Internet Bilder auftauchen von Russland und so, Kasachstan, gell. Und auch wenn ich den Fisch nicht live gesehen habe, aber kann ich auf dem Bild doch schon erkennen. Jetzt natürlich kann ich nicht sehen, ob der 2,52 oder 2,54
hat. Ja, klar. Aber sind massive Fische, ne?
So ist es. Du siehst natürlich, dass das ein riesen Bollermann ist.
Mhm.
Und ich habe halt schon Bilder gesehen, gerade aus dem ursprünglichen Verbreitungsbereich, gell, die Donau und so weiter von deinen Fischen. Also wo ich sage, definitiv, ein Fisch mit 2,90 Meter habe ich schon auf dem Bild gesehen.
Mhm,
ja, natürlich hat der Fisch vorne einen Hammerabdruck auf dem Bild gehabt, 5 cm tief, weil sie mit dem Beiler schlagen haben.
Ja.
Der Fisch lebt heute nicht mehr, aber er war da und ist gefangen worden. Und ich sehe, dass die Fische immer größer werden, immer weiter wachsen. Und dann schrecke ich vor den 3 Meter gar nicht zurück. Vielleicht nicht nächstes Jahr und auch nicht in 10 Jahren, aber ich bin sicher, mein Junior wird irgendwann mal so 3-Meter-Ding raushauen.
Ich meine, die Fische gibt's jetzt im Po dann schon 50 Jahre.
Ja,
und ich gehe mal davon aus, wenn ihr die Fische immer wieder fängt und sagen wir so Bolle und Co., die 260er da sind, ich gehe mal davon aus, dass das auch ganz, ganz alte Fische sind.
Ja klar, das sind die Fische vom ersten Besatz, aber die potenziell stärkste Fische.
Okay.
Das siehst du ja. Wenn ich habe jetzt zum Beispiel bei mir da im Hause Mincho in dem einen Weiher, weil es sind ja mehrere Weiher auch dabei, habe ich jetzt 1000 Albino-Waller reingesetzt. Und da hast du schon gesehen nach 8 Wochen, dass da Fische dabei sind, die sind 5 Zentimeter länger wie der Durchschnitt von allen anderen.
Aber um das nur kurz festzuhalten, das finde ich sau interessant. Du sagst also, die größten Fische, die aktuell am Po gefangen werden, was ja allesamt so Fische sind, sag ich mal, zwischen 260 und Ende 260.
So,
ja?
Ist es genau.
So, das sind alles Fische aus dem Erstbesatz und da auch noch wirklich die richtig starken.
Klar, davon. Natürlich. Ja.
Also das heißt,
die sich bei der Futteraufnahme dann halt durchgesetzt haben.
So das heißt, im Umkehrschluss, dass du auch davon ausgehst, dass es Ende der Fahnenstange noch kommt und dass aktuell auch keine größeren Fische im Po vorhanden sind, als die größten, die gefangen werden. Das ist das, was ich auch denke, weil ich meine, nicht nur an deinen Camps, auch an anderen Camps gibt es ja auch Wiederfänge und das sind halt alles diese 260er Fische.
Ja, ja. Nee, das ist ja auch so, dass ich schon ganz anders da vernetzt bin, gerade in Italien, gell, auch mit Italiener, mit Deutsche sowieso, aber wir reden ja auch von Ungarn, Tscheche, Pole und so weiter, die da alles angeln, gell, das sind ja nicht die Deutsche, sondern die einzige Angelnation. Und die Gespräche, die ich mit Guides führe oder andere Campbetreiber, die bestätigt immer wieder genau meine Aussagen.
Mhm.
Wie gesagt, man sieht es schon auch jetzt bei den 1000 Fische, die ich gehabt habe. Da waren vielleicht 20 Fische dabei, die kleinen Albinos, von denen ich spreche, wo du gesehen hast, dass die Fische schon fast doppelt so groß sind wie die anderen. Und das sind dann die potenziell stärksten Fische. Und wenn die das natürlich packen, abzuwachsen, gell, mit einer sehr guten Genetik, und dann sind das später die größten Fische, die in dem Fluss rumschwimmen. Mhm. Und im Moment ist es am Po so, dass so irgendwo die Grenze bei 270 irgendwo liegt. Mhm. Und das waren dann halt damals die stärksten Fische. Und deswegen gibt's von denen auch keine 100 oder 200. Mhm. Da gibt's vielleicht im ganzen Po 50. Ja, aber ich rede jetzt über Länge von 400-500 Kilometer Fluss. Mhm. Also das ist dann schon in Anführungszeichen mau. Das heißt dann alle 10 Kilometer gibt's so einen Fluss. Was sich dann auch wieder, so ein Fisch, was ich dann auch wieder deckt mit einer 3-4-260er Fische, wo ich sage, die mir auf unsere 30 Kilometer Revier haben. Mhm. Ja, also das ist schon so, das kommt schon ziemlich hin.
Ja, das ist
wenn dich dann mit Fischzüchter und so unterhaltest, die bestätigen das natürlich. Mhm. Das ist dann ja ein Beruf, Fische groß zu machen. Mhm. Und bei denen ist es klar, wenn die Brut 6-8 Wochen alt ist und dann suchen sie sich schon aus dieser Brut die stärksten Fische raus, die sie gesondert aufziehen, weil sie genau wissen, diese Fische haben das beste Potenzial, um groß zu werden und sind dann natürlich auch später wieder die beste Laichfische, um starken Nachwuchs zu bekommen.
Saugeil. Ich finde es super interessante Information. Und guck mal, vor einigen Jahren, das Thema hat man im ersten Podcast, zumindest die Person haben mal angerissen, Olivier Potra hat immer gesagt, es wird niemals, ich glaube, ein 250 oder so. Und es, ich glaube, es war damals 100 Kilo, das war so das Thema. Es wird niemals ein 100 Kilogramm Fisch geben.
Ja, da hat sich natürlich der Olli, das war der Olivier und der Qualakalle, das waren damals meine Idole.
Die haben halt nicht bedacht, dass die Fische noch nicht, dass sie weiter wachsen.
Noch lange nicht das Ziel erreicht ist. Ja, ja. Also ich habe meinen ersten 2,50 Meter gefangen mit gewogen 114 Kilo. Den habe ich im April 2009 gefangen. Damals war die 2,50.
Mega, wollte gerade sagen, ne? Das war also ich hatte 2012 und 2,55 und das war eine absolute Ausnahme.
Das war damals eine volle Bombe.
Ja.
Und ich habe auch morgens einen damaligen Teamkollege von mir angerufen und wollte, dass der kommt, den Fisch mit mir wiegt, mit mir misst und alles drum und dran. Aber das hat dann irgendwie leider nicht so funktioniert. Schade, ich habe dann den Fisch erst einige Stunden später wiegen gekonnt, gell? Und der Fisch, der habe ich gefangen morgens um 4. Es war eine ganz, ganz geile Session. Und den hätte auch kein anderer gefangen oder nicht viele andere.
Ja, hau mal raus, wir haben Zeit hier, ja, so mein Podcast.
In der Nacht habe ich 21 Fische gefangen. Ich war allein, gell? Weil du weißt ja, wenn ich angeln bin, dann meistens alleine.
Ja.
Weil mein Beruf ist, mit Leuten angeln zu gehen. Und wenn ich dann für mich selbst Freizeit habe, dann ist mir es eigentlich am allerliebsten, wenn ich gar keiner sehe.
Ja.
So, und wenn du dann mal schon so viele Fische gefangen hast wie ich, gell, dann war das halt eine Ausnahmenacht. Es ist geiles.
Wobei, heute wirst du das nicht mehr durchziehen, 21 Fische. Ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen. Also ich hätte auch schon Nächte mit irgendwo 15 Fische oder so, aber
heute würde ich vielleicht irgendeinen Gast anrufen und würde sagen, hey, egal,
wenn ich 4-5 Fische hätte, ey, Ende.
Ja, bei mir wäre das heute so, wenn ich so Nacht anbahnen würde, dann würde ich einen Gast anrufen und würde sagen, Junge, egal, wo du bist, pack zusammen, komm daher, übernimm meinen Platz, hau die Dinger raus. Aber damals war es halt so, es waren 21 Fische schon gelandet, von mir alleine in der Nacht. Es war mittlerweile morgens 4-5 Uhr und ich habe die Rute nochmal gefangen.
Kleinere Fische?
Waren auch starke Fische dabei. Also am nächsten Morgen habe ich neben dem 250er noch einmal 3 andere Fische angeleint, die ich eigentlich erst mit fotografieren wollte, wenn dann der Fotograf da ist. Und durch das dann aber so schwierig zu handeln war, habe ich die eine Fische wieder abgehängt und habe halt nur den Trümmer mitgenommen. Mhm. Und den Trümmer, den haben wir gewogen mittags um 3. Wie gesagt, weil ich damals versetzt worden bin von einem guten Freund von mir. Da war dann auch Geschäftsinteresse von einem anderen Leiter dabei. Egal, gehen wir nicht näher.
ich kann mir vorstellen, welche Richtung das geht.
Weil das war damals so ein Ding, da wäre ich am liebsten hingefahren, hätte jemand gesteinigt.
Hier muss der Beisitzer kurz mal dazwischengrätschen.
Wir haben dann den Fisch mittags um 3 oder 4 gewogen. Und da hatte der Fisch mittags um 3, abzüglich Plan und allem drum und dran, noch 114 Kilo. Ich bin mir aber sicher, wenn wir den Fisch morgens um 4 oder 5, als ich ihn gelandet habe, gewogen hätten, dann hätte der Fisch bestimmt 10 Kilo mehr gehabt.
Mhm.
Und das damals schon.
Das war absolute Ausnahme,
eine Bombe. Ja. Als ich meinen Kumpel angerufen habe und habe gesagt, ich habe da einen Fisch angeleint, 2,50, mit weit über 100 Kilo, war seine erste Antwort, kann nicht sein. Das war das Allererste. Ich habe ihn damals angerufen, habe gesagt, hey Junge, komm bitte hochgefahren, du musst mir helfen, fotografiere.
Damals waren so, mit. So Fische, ja schon so 110 und so hat es damals schon gegeben, ne?
Ja, 110 vielleicht noch nicht
einmal. Ja.
Wie gesagt, das war gerade so, dass die erste 250er Fische
kommen
sind.
Und ich weiß, damals gab es halt schon so, auch früher glaube ich, so Fische, so hohe 230er, wenn in der Fressphase extrem viel drin hatten, hatten sie über 100 so, oder?
Ja, das ist ja heute ganz normal. Mhm. Also ich weiß heute aus Erfahrung, dass so ein Fisch ab einer bestimmten Größe, ich sag mal ab 230, 240, in einer Fressphase ganz locker 20 Kilo zunimmt. Ja. Und das ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, ja. Weil, wenn du dir das überlegst, das ist viele von den Zuhörern auch schon so gegangen, wenn du einen Fisch gelandet hast, dann über die Bordwand gezogen, dass er dann nachts Fische ins Boot reinkotzt. Gell? Ja, das hat jeder oder viele schon erlebt. Ja. Und wenn du halt siehst, dass so ein Fisch mit 2,40, die auf einmal 10 oder 15 Meeresche ins Boot kotzt und jede von deinen Meeresche aber 1,52 Kilo hat, dann weißt du ganz genau, als das Zeug eben noch in dem Fisch drin war, hat er das Gewicht schon mehr gehabt.
Ja. Weißt du, und er kackt halt auch an der Leine und so weiter, der verliert halt massiv Gewicht. Ne?
Ganz massiv Gewicht. Mhm. Wie gesagt, dieser Fisch, das war damals ein Weltrekord, würden den anderen bezeichnen. Mhm. Für mich war das einfach ein Bombefisch damals, super geil in 2009. Und war damals mein erster 250er. Und zum Glück habe ich mittlerweile schon der ein oder andere größere Fisch gefangen.
Ja. Bei mir war es so, ich habe ab 2007 war ich richtig fanatisch ins Weltangeln, weil der Steiß erst 18 war und erst allein losziehen konnte. Und damals habe ich immer gesagt, Mann, 230er. 230er war damals schon ein Riesenfisch. Ich war in Frankreich überwiegend unterwegs und das waren damals Ausnahmefische. Und ich habe damals dann 233 gefangen. Und das war mega. Ich war damals hier im Umkreis Saarland, sag ich mal so, an die Zonen, wo wir damals gefahren sind. Da gab es keine größeren Fische, so, ja. Und dann hat sich das aber rasend entwickelt, ne? Zwei Jahre später kamen dann schon 240er öfter mal und so. Problem, krass,
ja. Problem früher war ja einfach, eigentlich ist meine Meinung nach, dass so große Fische schon mal jemand an der Angel gehabt hat. Mhm. Das bezweifle ich gar nicht, mit Sicherheit nicht. Ich war selbst schon mal dabei, als mein Opa einen Fisch über 2 Stunden gedrillt hat. Und mein Opa ist ein sehr, sehr guter Angler. Und damals habe ich gedacht, für mich, ich war noch jung, aber ich habe gedacht, das ist ein Wal. Mhm. Heute weiß ich, dass das damals ein richtig schwerer, fetter Waller war. Mhm. Wir haben leider nicht gesehen. Der Fisch ist damals verloren gegangen, dann nach Stunden wirklich. Das Problem war einfach das Tackle. Es hat ja niemand wirklich um diese Zeit viel auf Wels geangelt. Mhm. Da gab es die passende Hake nicht, da gab es die passende Schnur nicht. War ja alles nicht greifbar vor 15 Jahren. Heute gibt es die verschiedensten Hersteller, mir ja auch, die das Welsmaterial im Programm haben. Aber damals musstest du aufs Meeresprogramm.
Damals hat das ja so vor 15, ich sag mal, mehr sage ich jetzt damals. Ne? Jemand, wo 60 ist, denkt jetzt auch die Jungspunde reden von damals. Aber aber vor 15 Jahren hat es halt so ein bisschen so angefangen, so sag ich mal, ne, wo dann so die Wallerkalle-Sortiment, so Mosella, Sänger und so weiter, genau, wo das so langsam angefangen hat. Wobei damals die Sachen auch nicht so mega waren, aber es war mal das Erste, was du dir kaufen konntest, wo Waller draufgestanden hat und wo du auch wirklich einsetzen konntest für Waller.
Der Wallerkalle, der Karl-Heinz Hör, das war ja damals das Zugpferd für die ganze europäische Weltszene.
Das war krass damals, in den ganzen Zeitschriften, damals gab es kein Social Media für alle jungen Zuhörer, Facebook, Instagram, ist nix, Und da hast du halt Fisch und Fang und Blinker gelesen und da hast du die Berichte da verschlungen, ne?
So ist es. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Onkel ganz, ganz stolz erzählt hat, dass der Kalle vor 2 Wochen einen 2-Meter-Fisch gefangen hat. Der Fisch war vor 2 Wochen in Italien gefangen, damals 2 Meter, wie gesagt, das war ja so das Ziel, gell?
Ja.
Und dann war die Info aber brandaktuell.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Vor zwei Wochen,
da war brandaktuell die Info. Ja. Heute drillen die Jungs ja noch und dann ist
da hast du schon ein Video, da hast du ein Live-Video, kannst du schon auf Facebook angucken.
Ganz
ne?
genau, also der Fisch ist ja heute schneller auf Facebook, wie er eigentlich gefangen ist. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Aber
waren schon auch geil irgendwie die Zeiten.
Mega geil. Es ist nicht alles gut, was sich so weiterentwickelt.
Also selbst noch vor einigen Jahren, also ich die ersten Touren in Frankreich hatte, ich hatte kein Navi. Ich bin nur nach Karte gefahren und wusste teilweise nicht, was uns erwartet da ohne. Und das war schon irgendwo reizvoller noch.
Hast du Gewässerinformationen, als ich damals das erste Mal nach Italien gefahren bin oder auch Frankreich, ja klar. Da hast du vorher in die Bücherei oder im Buchhandel Gewässerkarte bestellt.
Gewässerkarte, die Zone, ja, klar, ne? Da habe ich mal angeguckt, diese ganzen komischen Personendinger da, wo der mieten kannst, ne, wo die Kanäle haben und ja, und, ja hier in Uru und so da in Chalon, genau. Das
hast du angeguckt, aber extra Karte bestellt, dass du über das Gewässer Erfahrung gehabt hast, heute.
ADAC-Atlas, wie kommst du da hin über die Autobahn, Rue du Soleil durch Frankreich, krass.
Und heute Google,
Das ist eine Mautstelle.
Kriegst alle Infos, die du brauchst. Das ist, wie gesagt, es hat sich nicht alles ins Positive entwickelt. Es ist sehr viel positiv, aber eben nicht alles.
Es ist, ich sag mal so, geil für einen, der einsteigt, dem wird es einfach gemacht, Die Jungs sollen auch die Medien nutzen, die sie haben. Warum nicht? Warum sollen sie sich das Leben schwer machen? Das ist ja ganz normal.
Jetzt ist ja diese Technik da und dann bist du schon Depp, wenn es nicht nutzt.
Aber damals, wenn man irgendwo hingefahren ist und hat gar nicht gewusst, teilweise, was einen erwartet, das war dann schon geil. Also wir waren ja auch mal zusammen, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, 2010 waren wir mal in der Lohr. Das war ja damals auch relativ neu, so die Fischerei da.
Das war ganz neu. Wir waren vielleicht mit die Erste oder eine.
Ich war ein Jahr früher, habe ich angefangen, aber damals war kein Schwein da. Wir waren die Ersten, auch ich meine, im Podcast kann man offen reden, Tangaron, ich war 2009 das erste Mal da, da ist kein Schwein hingefahren, ja, von Deutschen, wir waren die Ersten. Krass. Ihr wart parallel auch,
genau,
ja?
Genau, richtig, genau, wollte ich ja gerade sagen, aber ich musste ja oft schmunzeln, ja, weil wir sind ja schon, obwohl wir noch jung sind, in Anführungszeichen, ja, in der Szene, weil sie ja so jung ist, eigentlich, ja, schon die alte Hase, gell? Ja. Ja. Da gehören zu der alte Hase dazu. Und ich habe dieses Jahr da beim Sven, seiner Ketzilla-Seite, ja, einen Bericht gelesen über Entdecker- und Abenteuertouren.
Ja, ja.
Okay? Und klick den Bericht an und sehe das erste Bild und denke mir,
da warst Junge, du
das ist der Olio. Und sag sofort auf dem ersten Bild, das ist der Olio. Und dann geht der Autor von dem Artikel wirklich auf große Entdeckerreise. Okay, entdeckt quasi der Olio.
Ich weiß, was du meinst.
Entdeckt der Olio. Und ich denke mir dann, Alter, der Olio habe ich das letzte Mal wirklich intensiv befischt 2009. Da war ich wirklich 2 Wochen am Stück.
Da hat der Junge wahrscheinlich nicht mal so Fels geangelt, ne?
Doch, der hat schon geangelt, aber es war dann halt für ihn neu,
ja,
mit Sicherheit, ja. Aber das Gewässer, das ist schon, in dem Olio haben, von dem, dass ich das letzte Mal dort war, den Olio befischt, richtig befischt habe. Mhm. Mal so nachts schnell, wie jetzt auch letztes Jahr mit Victor zum YouTube-Video oder so, mache ich öfters mal, wenn ein geiler Freund dabei ist oder so. Aber das letzte Mal richtig beangelt habe ich in 2009. Und dann denke ich mir, Junge, in der Zeit, wo von damals bis zu heute, wo du das Gewässer neu entdeckt hast, haben die Rumänen und Ungarn schon so viel Waller aus dem Fluss rausgefangen, Alter, dass das bloß noch ein Bruchteil ist von dem, was es halt damals war.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Und es ist halt einfach so, das ist dieses Schnelle, diese, ja, wie soll ich denn sagen? Das ist das Negative an dieser Entwicklung mit dem Internet und allem drum und dran. Mhm. Jeder hat sehr viele Informationen, sofort zugreifbar. Gell? Andere Leute haben Woche dafür
gekauft. Ich finde es gar nicht mal so negativ. Was ich immer da nur negativ finde, ist, dass die Leute das nicht zu schätzen wissen.
Ja, das ist ja, das meine ich ja. Das Problem ist ja, du bist schon Depp, wenn du nicht das Internet nutzt. Ja. Google und wie sie alle heißen, Suchmaschine und pipapo. Das Fatale ist dann, wenn du dich dann 2 Tage später so ausgibst, als ob du das erfunden hättest.
Ja, ja.
Als ob du derjenige bist, der das eigentlich auf Google eingetragen hat. Das ist nur auf Google, weil du derjenige bist. Das ist schlimm.
Aber meinst du nicht, manchmal ist es auch Unwissenheit? Ja?
Ach, nee, ich meine, das ist...
Keine Ahnung, wer was veröffentlicht. Aber ich denke mal, manchmal, wenn so 18-, 19-Jährige denken, ja, so wären die Ersten...
Ja, wenn das junge Leute sind, gar kein Thema.
Okay.
Junge Leute kann man eh sehr viel mehr Fehler verzeihen, wie andere Leute. Aber das war kein Junge.
Okay.
Das war auch Urgestein eigentlich von der Rebellzeit.
Okay.
Und dann, ob ich mich da negativ äußere oder nicht, natürlich habe ich dann meine Meinung davon diesem Thema. Gell?
Ja.
Und aber habe ja auch kein Problem, diese Meinung demjenigen dann
zu sagen. Das ist ja der Punkt. Du würdest ja genauso gut das demjenigen sagen. Ne? Im Gegenteil, du würdest wahrscheinlich sogar aufpassen, was öffentlich zu sagen. Aber wenn du ihn siehst, sagst du, Alter, was hast du da gemacht? Ne?
In einem 4-Augen-Gespräch, dann wäre die Meinung viel, viel krasser, wie ich sie hier jetzt halt ausdrücke. Hier bin ich jetzt noch vorsichtig, weil ich weiß, das hören unter Umständen 100 oder 200 andere Leute.
Klar. Wenn die den Zusammenhang nicht kennen, so will man jetzt auch nicht voll draufhauen. Richtig. Ne?
Mit dem wäre, und dann würde ich zum Sache, Alter, was bist denn du eigentlich für ein Mongo? Kannst du mir das mal erklären?
Klar.
Naja.
Ja, schon krass. Markus, jeder von uns bekommt ein Gastgeschenk, so auch du, ja. Kannst du mal aufmachen.
Geschenk und Geldpräsente bitte zu mir.
Ja, Geld leider nicht. Die Idee war auch nicht von mir gekommen, aber ich habe ja eine bessere Hälfte, die andauernd irgendwas entdeckt, meistens auch online und dann sagt, Mensch, das passt doch wie die Faust aufs Auge.
Ah, okay, alles klar. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas online bestellt. Noch nie.
Ich lasse mittlerweile immer bestellen. Ich verschicke Links per Mail. Guck mal hier. Das ist ja
mega geil. Naja, sowas finde ich auch nur im Internet.
Absolut.
Cool. Also da ihr jetzt nicht seht, was ich sehe.
Ja, aber das können wir ändern, indem wir jetzt ein Foto aufnehmen. Ja, hier vom Podcast. Mal gucken, dass der Christian noch mit drauf ist. Einen Moment, dann machen wir kurz mal ein Foto. Christian ist nicht mit drauf. Sorry, Christian. Ah, hier, jetzt haben wir einen. Hier. Und dann können wir das nämlich schön auch auf Instagram stellen. Da seht ihr hier mal nochmal, wo wir den Podcast aufnehmen, was der Eule Schönes bekommen hat. Ne?
So ist es. Ich sag's jetzt mal deine Leute, die es nicht sehen und auch Instagram haben. Es ist ein mega geiles T-Shirt mit einer Eule vorne drauf, die einen Cocktail in der Hand hat und eine Sonnenbrille.
Ja, wenn das dann passt, ja, oder? Ja,
perfekt, Alter. Das ist mein neues Lieblings-T-Shirt.
Das ist jetzt dein neues Camp-Shirt, glaube ich, ja, für sein Haus.
Ich sehe auch eine gewisse Ähnlichkeit. Gell?
Ja. Wir müssen eh mal gucken, dass wir vielleicht so ein paar lustige T-Shirts dieses Jahr noch machen. So, ja, so in einem Eule-Style können wir auch mal gehen. Ja. Und Joe mal ein bisschen in den Arsch treten, dass der mal nochmal was designt.
Ja, Joe, wenn man lang genug in den Arsch tritt, macht er echt gute Arbeit.
Ja, mittlerweile funktioniert es ganz gut. Ja, das kommen die Pakete auch ordentlich an. Aber jetzt wollen wir nicht so viel auf den Joe rumhauen. Er macht einen guten Job. Liebe Grüße gehen raus, Joe.
Einer von meiner Liebsten, Joe.
Ja. Wenn wir schon mal über andere Leute reden, ne, dann fangen wir doch direkt mal richtig an.
Szene Talk.
Wobei wir nicht unbedingt über andere reden müssen, aber was so in der Szene abgeht. Ist da so ein bisschen was aufgefallen in der letzten Zeit oder so? Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Internet, Social Media und so gesprochen, ne, die Schnelllebigkeit. Aber wir hatten letztes Jahr auch ein paar Themen, wie zum Beispiel das Farbthema, Thema Anleihen. Du hast jetzt auch aus der Vergangenheit nochmal ein paar Storys rausgekramt, wo die Leute gehört haben, hey, der hat ja mal angeleint, wie ist denn das heutzutage? Vielleicht kannst du ja da einfach mal ein bisschen was raushauen, was dir gerade so auf dem Herzen liegt. Ne?
Was mir auffällt, und das ist, dass die Szene immer kranker wird. Es ist so.
Ich sag schon die damals, Weltszene, ne? Die Raubfischangler, ihr seid auch alle krank, ja, ich zähle mich da mittlerweile ja auch mit dazu. Ne? Es ist so krass, das was mit den Booten da abgeht. Aha. Ich hatte ja mein Boot, wann habe ich das gekauft? 2008. Das war noch lange bevor andere bekannte Weltangler ein Boot hatten. Ich hatte ja dann mal einen Unfall, habe dann 30.000 Euro Schmerzensgeld bekommen und von Versicherungen so und habe das alles weggeblasen für Angelzeug und für mein Boot. Ich habe gesagt, legst du noch 10.000 Euro zurück, ne? Dass du ein bisschen was für die Zukunft hast, arschgeleckt. Im Endeffekt, nach 2 Monaten war alles weg und ich musste nochmal Angelzeug, was ich mir gekauft habe, verkaufen, um mal die nächsten Trips zu leisten mit Sprit und so weiter.
Ist, wenn man jung ist,
da gab es Touren, wir sind aus Frankreich zurückgekehrt, hattest irgendwie noch einen Zehner im Geldbeutel, aber du musstest noch zwangsläufig ins McDonald's noch was fressen, weil du schon einen Tag lang nichts ordentlich mehr zugenommen hast. Und da hat dir das Geld gefehlt für die letzten paar hundert Kilometer Maut, um nach Hause zu kommen. Da sind wir über die Landstraßen heimgetuckt, Gott, dass der Tank gerade noch so reicht, ja, so Storys, ganz krank.
Sei froh, dass dieses Ding miterlebt hast, weil das ist nämlich so, bei allen, die heute erfolgreich sind in unserer Weltszene, war das damals so. Ja. Du musst du ein gewisses Herzblut haben, gell, absolut, und eine Motivation, um sowas überhaupt mitzumachen. Dass du sagst, okay, ich weiß nicht, was ich am Ende vom Monat zu essen habe, aber wichtig ist, dass der Bolle da auf der Plan ist. Ja,
Hauptsache raus. Ja, ne?
Ganz genau, richtig.
Das waren schon geile Zeiten. Aber mit dem Thema Boot halt, ich habe mal damals ein 19er Skiff geholt, so ein Türkenskiff, sagt man ja. Diese. Du kennst ja, ja. Das Ding war so am Arsch nachher. Auf jeden Fall hat mir ja jeder hier im Saarland gesagt, im Umkreis, bist du bescheuert, was willst du mit so einem großen Boot? Ein Boot von über 5 Meter, braucht kein Schwein. Ja. Damals ein Beiboot, die Montagen davon gelegt und so, hat man das ein bisschen von Karpfenanglern abgeguckt. Und 3-4 Jahre später war es normal. Ne? Mittlerweile, du bist Bootsproduzent und hast dicke, fette Boote. Logisch. Aber ich sag mal, das, was wir Weltangler im Durchschnitt für unsere Boote ausgeben, und da gibt es mittlerweile auch viele Leute, die mehr als 20.000, 30.000 Euro ausgeben. Ja, im Raubfischbereich, die lachen da drüber. Da geht es mittlerweile drum, 200 PS, 300 PS. Kumpel von mir, liebe Grüße, Herr Spitzer. Ein richtig geiles Lund, ja, mit 115 PS und so weiter und ein Schweinegeld. Der hat schon das nächste im Hinterkopf. Ja, ne? Alles gut und schön kann man ja machen, aber was da mittlerweile für eine Kohle ausgegeben wird im Raubfischsektor. Darum sage ich, ihr seid auch bescheuert, ihr Raubfischangler. Ne? Ja, Weltangler sind nur auf eine andere Art und Weise bescheuert.
Alle Angler haben irgendwie was an der Klatsche. Ja. Das ist, du wuchst, wenn du jagen gehst, obwohl du das Produkt auch im Supermarkt kaufen kannst, dann kannst du nicht normal sein. Nee, es ist so, also. Ja, das ist aber das Schlimme, das finde ich irgendwie, das finde ich so eine Krankheit und deswegen sage ich schon, das wird immer beschissener irgendwie. Es gibt keine Grenze mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, nach oben hin sind in keinem Thema mehr Grenze besetzt. Früher war das so, als ich angefangen habe 2007, 2008 als Guide, da hatte ich damals 40 PS Boot. Ich war der King of the World. Ich war der King, Carsten. Da haben die Leihboote 15 PS gehabt. Wenn du geiles Leihboot gehabt hast, dann hat es 25 PS gehabt. Und ich mit meinem 40 PS Motor, Alter, ich war der King of the World. Ich bin gefahren mit angeschwollener Brust zu einer Brille, gell, da wie bei Baywatch-mäßig, Alter. Weil ich gedacht habe, geil, 40 PS. Ja, heute haben meine Leihboote, ich habe kein Leihboot mehr unter 40 PS. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so eine Entwicklung einfach, wo ich immer sage, nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. Aber das Gute ist, dass wir, glaube ich, Realist genug sind, um sich zu sowas einfach nicht hinreißen zu lassen. Mhm. Ich für mich persönlich zum Beispiel, ich brauche ja kein Max-Boot mit 150 PS. Mhm. Es ist geil, sowas zu haben und alles drum und dran, gar kein Thema. Aber ich brauch's nicht, weil ich habe noch nie einen Wels, Alter, auf Motor gefangen.
Ja,
ich schwöre, ich habe schon alle Motoren dran gehabt, von Suzuki über Yamaha, aber einen Waller habe ich noch nie drauf gefangen.
Wobei man auch sagen muss, so, wenn man sag ich mal, einen guten Job hat, kann sich das leisten, ne? Auch wenn man sich irgendwo absparen muss. Kann ich, also ich bin nicht so ein Typ. Also ich hab ein Aluboot, also viele fragen mich das immer, was ist mit deinem Boot? Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Aluboot gekauft, so ein kleineres, relativ günstig, habe dann 40 PS drauf geknallt. Ich habe das Boot seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Weißt du, wo es steht? Luftlinie 500 Meter. Ja, okay. Ich komme nicht dazu, wegen der, ich sag immer, scheiß Firma, ich liebe die Firma es gibt halt wichtigere Themen manchmal im Leben. Und darum habe ich mein Boot seit 3 Jahren nicht gesehen. Dieses Jahr habe ich gesagt, baue ich es mal auf und dann nutze ich es auch, weil das Ding ist ideal zum aktiv an, gerade nicht nur im Welsbereich gar nicht mal so, aber für den Raubfischbereich Holland und so. Und dieses Jahr ist auf jeden Fall das Boot fällig.
Ja, aber man darf das ja nicht falsch verstehen. Wie gesagt, das ist ja auch nicht negativ gedacht. Ja. Wenn jemand einen guten Job hat, das Geld verdient, bereit ist, das auszugeben, gerne, ich gönn's ihm. Also ich bin doch kein Neider oder irgendwas.
Wichtig ist halt, wenn du daheim eine Familie hockt, dass es der gut geht, so, und dass alles halt andere einfach passt. Und dann kann man auch ein geiles, fettes Boot haben.
Es ist halt meiner Meinung nach, gibt's halt einfach wichtigere Dinge im Leben, aber auch auf der ganzen Welt, wie super hoch, absolut High-End-Megaboot. Ja. Also ich sag dir jetzt ganz ehrlich, bevor ich mir und ich verkaufe, stell die Boote her, verkauf die Boote, vertreib die Boote. Bin ja froh, dass die Leute...
Also ganz kurz, um da den Rahmen zu schließen, für Leute, die es nicht wissen, Markus macht auch Wallerboote, zwischen 5,50 und 6,50 in der Regel, ne? Max-Boote, große GFK-Boote, Qualität so, wie man es früher im Weltbereich nicht gesehen hatte, also deutlich besser auch als Carolina Skiff oder was es da alles so gibt. In Italien produziert, eine sehr gute Qualität und jeder, der heutzutage ein richtig geiles Weltboot will, kommt eigentlich an so einem Max gar nicht drum rum. Es gibt noch ein paar andere gute Boote, Frage. Viele, aber Max ist schon so das, wo man sagt, das ist so das Flaggschiff.
So ist es genau. Mit Sicherheit die Oberklasse oder mit die Oberklasse. Ja. Aber ich selbst, gell, ich habe gar keinen Max. Ich habe zwar sehr viele.
Markus, du hast ein paar Max in deinem Camp. Er sagt nicht, du hast keinen Max. Nee, ja.
Ich habe im Moment sogar 4, 5 neue zu Hause stehen. Nigelnagelneu. Ja. Aber die gehören halt nicht mir, die sind zum Verkauf.
Ja. Oder zum Verleih. Wobei du die ja nutzen kannst. Ja? Ist ja nicht so, als wenn du dein Max in deine Garage stellst. Eigenes
ist doch was anderes.
Okay. Weißt du,
was ich meine? Auch für mich.
Okay.
Natürlich habe ich 15 Max in der Halle stehen.
Ja.
Aber die gehören nicht mir.
Ja.
Die gehören meine Firma, die gehen an Kunden raus, das ist wir Frau.
Ja,
wenn der Boot hast, geil ist, und dann willst du gar nicht, dass da irgendein anderer damit fahrt.
Ja, ja. Weißt du, was ich aber meine? Du bist halt nur ein Zuhälter in der Hinsicht.
Ja, ich bin der Zuhälter, ganz genau.
Von deinem Boden.
Ja. Nee, aber was ich damit sagen will, bevor ich irgendwann einmal wirklich Kohle ausgebe und mir so einen 150 oder 200 PS Motor hole, für auf mein Angelboot draufzuhängen, dann nehme ich die Kohle lieber, mache einen Fischbesatz. Gern habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich sage, okay, jetzt Ende der Saison, ich habe gutes Geld verdient, ich gebe dem Fluss was zurück, mache ich eigentlich jedes Jahr, so wie jetzt auch die 1000 Albinos, die kosten ja auch Geld, gell? Ist ja klar. Aber so habe ich eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder, jedes Jahr einmal einen richtig fetten Fischbesatz bei mir am Pro gemacht. Da sage ich dann lieber, nehme ich die 3.000-5.000 Euro mehr in die Hand und mache hier was für die Allgemeinheit, wie dass ich das jetzt nehme und habe da halt 150 PS drauf.
Ja, sau ehrenwert, finde ich geil, aber viele denken halt, hey, und ich habe es auch im Raubfischbereich gesehen, Christian kommt ja auch so ein bisschen eher aus dem Raubfischbereich, wir hatten da das neue Lund von Philipp und er hat sich total geärgert, weil es nur, ich glaube, 67 gelaufen ist und er dachte, es läuft 70, ist eine Welt untergegangen.
Ja klar, okay, alles klar.
Ja, aber so ist es teilweise.
Dann habe ich für den Philipp die richtige Medizin.
Ja. Also ich scheiß da auch drauf. Wobei, umgekehrt bin ich auch ganz offen und ehrlich, wenn ich mal bei die Firma ein schönes Auto mit einigen PS zulegen kann, dann mache ich das auch. Da geht es mal da auch drum, wenn ich drauf drücke, dass da was kommt. Ich sehe es aber so, ich nutze mein Auto häufiger als ein Boot. Ja. Das ist halt so der Punkt. Ja.
Darum geht es ja. Das ist ja jeder, der sich so ein Boot leisten kann, kann das Boot ja gar nicht nutzen.
Ja.
Weil er ja, dass er sich das Boot leisten kann,
viel arbeiten muss.
Jede Woche 6 Tage arbeiten geht. Weißt du, was ich meine? Dass er sich diese Kiste leisten kann.
Dann sagt er halt, wenn ich dann 1-2 Mal im Jahr das nutze, dann muss es passen. Ja, ist doch geil.
Und ich bin halt umgekehrt und ich sage halt, okay, wenn ich es bloß 1-2 Mal im Jahr nutze, dann lange nach 40
Minuten. Ja, ich habe abends, wenn ich nach Hause fahre, die 3 Kilometer, habe ich wenigstens ein Grinsen in der Fresse, wenn ich da die Fersen mal schüre.
Ja, im Auto ist es nochmal was anderes wie im Boot. Weil ein Auto brauchst du wirklich jeden Tag. Ich ja auch. Fahre ja auch ein Q7, das ist ja auch ein Top-Auto, wenn man das so will. Und das ist ja auch nicht ohne Grund. Ich bin viel unterwegs, ich fühle mich sicher in dem Auto. Das ist Komfort und genau so ist es bei dir selber.
Ja, klar. Also man weiß es dann halt zu schätzen.
So,
ne? Wenn ich jetzt immer ein bisschen mehr Zeit habe, wie gesagt, wird das kleine Boot mal fertig gemacht und wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe und habe ein bisschen mehr Kohle auf der Seite, vielleicht hole ich mir auch mal so ein fettes Ding, über die ich jetzt noch herschimpfe. Ne? Um Gottes Willen, es ist was Geiles. Und
selbstverständlich,
geile Boote. Aber es zeigt halt auch mal, wie krass die Szene schon drauf ist und welche Gelder mittlerweile investiert werden. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar.
Überhaupt nicht, ja. Komplett. Also wir sind da ganz andere Sphäre. Ganz, ganz anders.
Ja, und Markus, wenn du schon mal hier hockst vor dem Mikro und so viel Erfahrung hast, denke ich, kannst du uns auch mal so ein bisschen teilhaben lassen.
Tipptopp, der Top-Tipp.
Hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, vielleicht auch ja gar nicht mal so nur weltspezifisch, wenn es darum geht, mal ein paar dicke Fische zu fangen oder Leute, die mal mit dem Welsangeln anfangen wollen, was sind so die gröbsten Fehler, wo du immer mitbekommst im Camp, was machen die meisten Leute krass falsch oder gehen sie schon falsch an? Was kannst du da sagen als Campleiter?
Der größte Fehler und der fatalste eigentlich für mich. Und das siehst du auch an den Entwicklung von den Leuten, weil ich habe ja auch Gäste, die kommen öfters und immer wieder, die haben dann nachher dran gefressen, gell, kommen ein paar Mal und so weiter. Der größte Fehler meiner Meinung nach ist, wenn man versucht, jemand anderen zu imitieren in seiner Fischerei. Also das ist das, ich mache auch YouTube-Videos mit Mr. Walla und so weiter. Aber das und das, was ich dann zeige in diesen Videos, das mache ich, Markus Eule, genau in diesem Moment so. Weißt du, was ich meine? Wenn aber...
Weil situationsbedingt passt.
Situationsbedingt passt, ganz genau. Wenn jetzt aber ein anderer kommt und versucht genau das am gleichen Platz, 2 Wochen früher, 3 Grad wärmeres Wasser oder irgendwas, und dann fällt er damit auf die Schnauze. Obwohl ich das in meinem Video vielleicht sogar erfolgreich präsentiert habe, kann sein, dass der andere damit auf die Schnauze fällt. Und was ich selbst gelernt habe, seitdem ich eigentlich professioneller Guide bin, dass man sein eigenes Ding durchziehen muss, auch wenn man Lehrgeld bezahlt, auch wenn man Schneidernächte hat, auch wenn man nicht so viel oder so groß fängt wie irgendein anderer vielleicht zum gleichen Zeitpunkt. Aber man muss sich immer selbst treu bleiben und muss sein eigenes Style entwickeln. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben, die authentisch waren, die, ach, wenn ich gesagt habe, hey, wir angeln heute nach dem Platz und er hat einen anderen Platz beangelt, okay, und war auf dem Platz dann auch erfolgreich, dann ist das Geheimtipp. Du musst einfach deine Fischerei auf dich selbst persönlich einstellen und entwickeln.
Und auch so ein bisschen Bauchgefühl haben, ja, Intuition. Klar, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Es ist was, das kann man nicht beschreiben und viele sagen...
Und das kann man auch nicht lernen, glaube ich.
Nee, kann man auch nicht lernen, genau. Da retten dann viele, oh, jetzt beschwört er die Geister und pipapo, gell. Aber das ist Mindpower. Du musst daran glauben, was du machst. Ich fahre oft, früher bin ich als Angeln gegangen und hatte Gast morgens gefragt, was machen wir heute Abend? Da habe ich zu ihm gesagt, heute Abend fischen wir den und den Platz. Da war das morgens schon klar, was abends passieren wird. Okay? Bis ich dann mal gemerkt habe, dass es das eigentlich gar nicht funktioniert. Sondern heute, wenn ich ein Guiding mache oder auch für mich angeln gehe, ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich steige in mein Boot ein, bin für alle Situationen gerüstet und fahre einfach mal auf den Fluss raus. Und irgendwann macht es dann irgendwie bei mir Klick. Und ich habe dann so, da kommt mich irgendwas, was nett zu beschreiben ist, wo ich dann sage, hier bist du heute Nacht genau richtig. Genau das musst du machen. Und das ist das eigentlich auch, glaube ich, ich sagte dazu Water Eye oder
Watercraft, sagen Watercraft, ja viele.
Auge, das das Wasser erkennen kann, das sehen kann, das fühlen kann, was passiert da unten gerade.
Was jetzt auch nicht heißt, dass man jedes Mal richtig liegt. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, ja, den Leuten zu sagen, hey, es gibt keine eine Abkürzung zum Erfolg, gibt's nicht.
Ach was, wenn ich mal als andere Clowns Kepler gucke, Alter, die jeden Tag nur riesen Fisch fangen und bla bla bla. Und dann auf einmal ist Montag morgens auf dem Video um 12 Uhr anderes Wetter, aber komplett anderes wie noch um 10 vor 12. Gell? Und dann denke ich mir, fick dich, Arschloch, fang du jeden Tag deine Fische, okay? Ich war heute Nacht mal wieder Schneider.
Ja.
So, und das kommt natürlich bei jedem vor. Und jeder, wo kein Schneider ist oder keine Schneidererfahrung hat, der geht einfach nicht angeln.
Und ich glaube, das ist auch teilweise so ein Problem, was wir haben heutzutage in Social Media, wo Leute ihre Guidings bewerben, ihre Tackle bewerben und sonst was. Ja,
logisch.
Sie wollen den Eindruck erwecken, sie sind immer erfolgreich. Ja,
klar. Das
und da kommen halt diese Schummeleien. Ne,
ob sie das wollen Das weiß ich nicht, diesen Eindruck vermitteln, okay? Aber sie vermitteln definitiv diesen Eindruck, dass es immer läuft und immer Rekordfische.
Ich glaube, das ist so ein Druck, so einer, wo man sich selbst auferlegt, wie man es auch mit dem Podcast mit Jimmy hatten, genau, ne? So richtig. Wie im Wettkampf mit Angel, beim Welsangler mit einem höher, schneller, weiter, immer dicke Fische. Mhm. Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so wichtig, weil ich glaube, den Leuten ist es wichtig, dass man authentisch ist und ihnen zeigt, wie man angelt und dass man halt ein Typ ist, der jederzeit in den Spiegel gucken kann. Ja, und so ist es ganz genau. Das finde ich auch geil. Das ist wiederum ein geiler Trend, finde ich, dass es heutzutage nicht mehr drauf ankommt, wer fängt denn die dicksten Fische. Mhm. Weil heutzutage kann jeder dicke Fische fangen, weil es die dicken Fische zu Genüge gibt.
So ist es.
Und die Leute halt oft, die Leute am Wasser sind und alle auf Facebook und Instagram
sind. So ist es. Und natürlich auch die Informationen haben.
Es kommt natürlich auch darauf an, ob man damit sein Geld verdient oder nicht, aber...
Selbstverständlich.
Ja. Aber trotzdem glaube ich, auch wenn man sein Geld damit verdient, ist es besser, wenn man einfach authentisch ist und Leuten sagt, hey, ich kann auch mal daneben liegen. Ne?
Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn es davon mehr geben würde.
Oder lass dich nicht davon abbringen, wenn du auch mal 2, 3 Schneidertage hattest. Das ist normal, in manchen Zeiten.
Aber definitiv, im Gegenteil, in der dritten Nacht rappelt es vielleicht dann richtig an diesem Platz.
Ja.
Oder mit dem, was du gemacht hast.
Ja.
Weil es sind oft immer ganz, ganz, ganz feine Unterschiede.
Ja.
Weil das Angeln, das haben wir nicht neu erfunden oder irgendwas. Also ich habe ein Buch daheim, da haben die Ungarn schon 1890 mit Stockmontage geangelt oder mit Steinmontage. Gell? Das sind da vor 100 Jahren.
Mhm.
Also wie gesagt, die Fischerei, die haben ja weiterentwickelt, aber nicht entwickelt. Weißt du, wie ich meine? Sondern es ist schon immer so, wenn ich will, dass mein Köder genau an der Stelle bleibt, was mache ich? Ich muss ihn dort irgendwie fixieren. Ob ich dort einen Bambusstab, einen Baum benutze oder einen Stein oder irgendwas. Das Prinzip ist genau das Gleiche.
Ja.
Natürlich hat sich das weiterentwickelt, aber das Angeln haben wir ja nicht neu erfunden.
Ja.
Und deswegen, man muss einfach sein eigenes Style entwickeln, sich selbst treu bleiben. Erzähle ich eine kleinere Geschichte dazu. Wann ich das gemerkt habe, das ist schon weit über 10 Jahre her, ich weiß aber noch genau die Situation. Und zwar habe ich immer, als ich angefangen habe als Guide, einen guten Freund gehabt, der selbst auch Guide ist. Okay. Und wenn es bei ihm dann gelaufen ist, dann hat der dich immer gewollt, sage ich mittlerweile, mit SMS unter Druck gesetzt. Gell? Das heißt dann, ist deine SMS gekommen, abends um 9, hab schon 3 Fische, wie sieht's bei dir aus? Und du sitzt dann da, guckst auf dein Handy und denkst, fuck, Alter.
SMS, muss man kurz erklären, sind diese Nachrichten, diese Textnachrichten, die vor WhatsApp schon da waren.
Genau. Und dann war ich am Anfang, als ich mein Boot gesehen, denke ich, scheiße, was mache ich falsch? Dieser Typ hat schon wieder 3 Fische gefangen und ich noch nichts. Und dann fängst du an zu grübeln, gell? Und dann machst du, so wie man es eben gesagt hat, baust du dir selbst diesen Druck auf. Und aber wenn du dir selbst bei deinem Hobby, bei dem, was du am liebsten magst, Druck hast, ja, dann gehst du am besten gleich wieder heim. Weißt du, was ich meine? Dann suchst du ein anderes Hobby, wo du relaxen kannst, ohne Druck zu haben. Und dann habe ich damals angefangen, mein Handy immer auszumachen.
Wegen deinem Kollegen
ja,
oder was?
Wegen meinem Kollegen, ja, logisch, selbstverständlich, das ist so krank. Gell?
Ja.
Dass ich einfach diesen Druck nicht verspüre. Mittlerweile schreibe ich selbst gerne SMS oder WhatsApp und sage, Junge, ich habe schon 2, wie sieht's bei dir aus? Naja, war's Spaß.
WhatsApp ja gar nicht so lange, hast du jetzt seit einem halben Jahr, ne?
Hier, Markus, dass man über WhatsApp viel besser und leichter kommunizieren kann.
Wir hatten das Problem, wir müssen YouTube machen, und wie kann man Thumbnails abstimmen? Ja, musst du immer eine Mail schreiben, weil wenn Markus dann 2 Tage nicht am Rechner ist, kann man ihm nichts abstimmen. Da sag ich, hol dir doch mal WhatsApp, da kann man Bilder verschicken. Echt? Na gut, da hole ich mir das. war vor einem halben Jahr. Davor habe ich immer noch SMS bekommen von Markus.
Wenn die Leute das hören, denken, sowas hockt doch für eine andere Tag.
Ja.
Aber es ist ja gut, dass es so ist. Wie gesagt, man muss ja nicht jeden neue Scheiß
mitmachen. Man muss
ja
nicht jeder Trend mitmachen, ne?
Man muss ja nicht jeden neue Scheiß mitmachen. So ist es.
Und heute macht er Podcasts auf Spotify. Kennst du Spotify?
Nein.
Ja, dann läuft das hier unter anderem auch dann.
Ja. Das ist so ein Kanal, wo ich dann zugreifen kann, wie Pro7 ungefähr einschalte.
So ähnlich.
Ich hoffe, dass es mehr Leute gibt, die sich damit auskennen, dass das auch Sinn hat, was wir da machen.
Geil, geil. Gut, dann, jetzt war das alles sehr vernünftig, das hätte ich gar nicht gedacht, aber ich glaube, die Leute haben auf jeden Fall was gelernt, aber jetzt müssen wir noch so ein bisschen irgendwas Altes, Geiles auspacken und ich bin schon gespannt, was da kommt.
Meine krasseste Angelstory.
Markus, du hast so geile alte Stories, wo irgendwelche Dinge schiefgelaufen sind oder geil gelaufen sind. Das ist jetzt schwierig, wenn man dich auf eine anspricht, aber vielleicht kannst du irgendeine raushauen.
Das ist schwierig, weil ich bin ja, wie sagt mein holländischer Freund Mano immer von Vikings Fishing, du bist sozial abgeschwächt. Ja. Und dann habe ich mal ihn gefragt, als das erste zu mir gesagt hat, ja, wie Menschen das? Und er sagt, ja, Junge, das sind Geschichten, die sind für ein anderer ein Highlight. Da erzählt er sein Leben lang drüber, dass das jetzt passiert ist. Und ich hab's am nächsten Tag wieder vergessen.
Ja. Weil am nächsten Tag wahrscheinlich noch was Krasseres gekommen ist. Ne?
Es passiert ja jeden Tag. Irgendein Böller kommt ja immer und irgendein Klopper und irgendein Hammer. Wie gesagt, und es ist verdammt schwierig. Mir fällt es auch mittlerweile selbst auf, dass der Holly recht hat. Weil oft, wenn man dann zusammen so kumpelt, die diese Geschichte schon kennen, von vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren kennen und schneiden das dann an. Und dann denke ich mir...
So geht's uns ja auch, wenn wir auf Messen sind, so, abends, genau. Eule, erzähl mal. Ja. Das ist immer so, ey, das und das, Mensch, ja, Eule, erzähl mal. Ne?
Und dann denke ich mir, Alter, die Geschichte ist doch eigentlich krass. Aber die fällt mir dann erst in dem Moment wieder ein, wo ich da drauf hingestoßen wäre. Weil es ansonsten für mich eigentlich gar nicht so ein großer Ballermann ist, wie es eigentlich in Wahrheit war oder ist. Was ist gerade witziger?
Ja, das heißt, also ich meine, klar kannst du von irgendwelchen dicken Fischen erzählen, aber das kann ja, ich will nicht sagen, kann ja jeder, aber viele Leute, so ein Schwank oder von Messen oder sonst irgendwas, ne? Es gibt ja da einiges, man muss halt immer aufpassen, was man erzählt. Stimmt, also, wir haben so einige Storys, wo wir hier nicht raushauen können. Ja, geil. aber vielleicht gibt es auch ein paar, die man raushauen kann, ja?
Das stimmt. Boah.
Eule ist halt ein Chaot, muss man einfach so sagen, ne? Als ich von Sänger weg war und quasi, ich war ja früher mal Teamangler bei Sänger, ist ja schon einige Jahre her, die meisten werden sich gar nicht erinnern. Und danach war ja dann so quasi die Findungsphase zu Zack Fishing, so ein halbes Jahr, bevor ich schon das Ding gegründet habe. Und nachher war das erst so peu à peu größer. Und nach Sänger war ich mit dem Eule hier, haben auch ein paar Messen zusammen gemacht, damals noch mit Kai Heffner, ja, den es ja gar nicht mehr gibt, Tackle Import. Es war damals sogar Tackle Import. Komischer Name, werdet ihr sagen. Das hängt daran, dass er damals der Erste war, der Pen-Rollen, ja, und auch Finor-Rollen noch aus den Staaten importiert hat. Sehr, da gab es noch gar keinen Vertrieb hier in Deutschland oder Europa.
Sehr, sehr viele Sachen sind von Kai gekommen. Weil der Kai halt damals durch seine Amerika-Tour, dass er in Amerika gelebt hat, natürlich perfekt amerikanisch gesprochen hat. Ixoga zum Beispiel.
Amerikanisch hat er gesprochen. Englisch,
Ixoga zum Beispiel, die Bude, mittlerweile kennt sie jeder.
Ja, mittlerweile gehen die auch hier und da und es ist auch nicht mehr das Besondere, wie es damals war. Weil damals waren die Blanks, die auch überwiegend aus China kommen, aber ist ja egal, das war schon was Besonderes damals.
Und da war der Kai der Erste, der die importiert hat.
Ja. Der ist ja sogar da runter geflogen und hat sich da auf die Routen gestellt, Fotos gemacht und so. Das war schon krass.
Das ist auch eine geile Story. Das ist auch ein bisschen über mich gekommen. Und zwar war das damals so.
Achtung, Eule, so am Mikro rum.
Ja. Ich habe im Camp einen Gast gehabt, weiß ich noch ganz genau, wie der Kai so hat. Bernhard, Walla Bernie. Und dann sagt er zu mir, hey Eule, heute Abend würde ich dich mal gern buchen da für Spinnfischtour. Dann sag ich, ja klar, machen wir, Bernie. Hast Ruder und so, ja, geil. Habe aus Japan da einen Blank mitgebracht, habe ich mal Aufbau gelost. Mega. Und dann sage ich, zeig mal her, der Schätzl. Lauf da in seine Hütte nahe, Alter, holt da so einen X-Toga-Blank raus, G66 Blank. Ich sehe das Ding und fange frei an zu lachen. Und sage zu dem, Alter, Bernhard, wir gehen hier Walla angeln, keine Forelle fischen. Und dann sagt er zu mir, du Großmaul, nimm das Ding mal in die Hand und zieh mal. Habe mal einen Blank, so dünn wie mein kleiner Finger, gell? Das hat es halt damals nicht gegeben, diese Technologie.
Ja, was heute teilweise normal ist, war damals halt neu. Klar, ne? Und da waren die ja schon neu. Vorreiter. Ich muss sagen, dass sind noch etliche Blanks kopiert worden dann nachher, weil es das da noch
nicht so gab. Und der hat mir den Blank in die Hand gegeben und da habe ich gesagt, muss ich haben, wo kriege ich das her? Da hat mir damals der Bernhard die Adresse gegeben von der Firma, Ixoga, wie die heißen und so weiter. Und ich habe den Kai darauf angesetzt, weil ich Englisch-Noob, gell, ist ja klar, war ja nie in der Schule. Und hab zum Kai gesagt, Kai, du, mir gefallen, bestell mal bei deiner so 2 Ruten. Brauch muss ich unbedingt haben. Der Robert, der Mr. Big, wollte damals natürlich wackeln, haben wir da ein paar Blanks bestellt und so. Alla, und kurz 2-3 Wochen später ruft mich der Kai an, und das ist aber auch ein Zeichen oder ein Zug, warum das der Kai auch heute noch einer von meiner besten Freunde ist. Der Charakter einfach, gell, Anache hätte es nämlich nicht gemacht. 2-3 Wochen später klingel ich mein Telefon und sagt, pass auf, Eule, ich habe jetzt Kontakt zu der Firma. Die Blanks kriegst du, kein Problem. Würd's dir was ausmachen, wenn ich die Blanks bei mir im Laden verkaufe? Gell, von mir ist ja nur der Tipp gekommen, die Blanks herkommen, und er sollte mir das besorgen. Aber der Kai hat mich damals extra angerufen und hat sich das von mir absegnen gelassen, und das spricht von Klasse.
Kai ist ein total feiner Ganz Kerl. Genau. Ja,
er hat gesagt, Markus, mach dir das was aus, wenn ich die Teile importiere und vertreib sie hier. Dann hab ich gesagt, Kai, bitte, mach. Für mich ist wichtig, dass ich jetzt diese 2G66 Blanks krieg. Also, und das hat super geklappt, und so ist ich sogar auf den Markt gekommen. Also, Kai hat da in der Weltszene auch
sehr viel,
sehr, sehr viel. Was das Tackle angeht, hat der Kai da einen riesen Meilenstein losgetreten. Ist so. erinnern sich heute nur noch wenige dran.
Ja, dann kamen sie, alle Ratten kamen dann aus ihren Löchern und dachten, sie müssen da aufspringen auf den Zug. Und dann wurde es halt für Kai auch ein bisschen schwieriger, was sau schade ist. Genau, ja. Aber ich glaube, Kai geht es mittlerweile gut, so wie er.
Viel besser.
Viel besser sogar als früher.
Ja, klar. Ich war mit dem in Spanien jetzt, letztes Jahr 2 Wochen da am Ebro, da haben wir so geile Ebro-Tour gemacht.
Mit seinem Boot, oder?
Das haben wir unten im Hafen deponiert vorher, weil wir dann noch 3 Tage Thunfischangler waren. Aber dann sind wir mit dem Ebro, also mit dem Wohnmobil, komplette ganze Ebro runter. Und dann unten mit seinem Thunfischboot noch einmal bei Delta del Repto unten.
Sehr geil. Zum
Thunfischangeln. War eine coole Tour.
Wir haben Kai mal damals mit... Tackleboard, sagt dir das was?
Das sagt mir nichts mehr.
Christian kommt ja auch aus der Branche, hat ein paar Jahre darin gearbeitet, im Einzelhandel, nachher auch bei einem Mitbewerber, mit dem er aber, ja, eigentlich kaum Kontakt hat, der hat nicht viel Berührungspunkte, also alles cool. Und du kommst ja nicht so aus der Weltszene, ne?
Nee.
Damals gab es halt so, was gab es denn da an Messen? Kai hat ja alles gemacht, wobei Wallermesse war halt so das Krasseste. Und das sind ja auch die krassesten Sachen... passiert auch so abends beim Weggehen und so weiter.
Das wäre eine paar geile Story.
Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss ich auch sagen, da kann ich auch nicht alles auspacken, was da so war.
Warum Menschen, Leute, denken, keine Ahnung, Nee, heute kann man einfach sagen, wir waren damals jung.
Ja.
Jung, dumm und haben nicht überlegt, bevor wir Sachen gemacht haben einfach.
Absolut. Aber es war geil. Wenn ich mal zum Beispiel Bremen, weißt du, wo man in Bremen auf der Messe war, Euler hat die ganze Zeit immer gesagt, ich muss noch meinen Vortrag vorbereiten. Und das Geile war, der war ja schon vorbereitet, der war fast fertig. Ein PowerPoint-Vortrag, hat den ganzen Tag in Ohren gelegen, ich muss den noch abändern und machen und tun.
Weil ich ja selbst nicht konnte.
Ja, aber pass auf, ja, wir hocken dann abends im Hotel und haben gesagt, gut, wir... Heute Abend machen wir nichts. Wir kümmern uns zuerst mal um den Vortrag vom Eule. Wir helfen dem Eule da. Laptop auf, PowerPoint an, einen Vortrag geöffnet. Und da steht da, willkommen in Bremen. Um Bremen mit H geschrieben. Ja. Und dann haben wir so, Eule, ich glaube, so das H, das kommt da nicht hin bei Bremen. Ja, da haben wir das H weggemacht und haben gefragt, was jetzt noch gemacht werden muss. Dann meinte er, ja, das war's schon.
Gut. Du lachst jetzt, aber... Ja, aber der kurze Aufmacher und dann der Rest ist dann, ja.
Naja, wenn du halt technisch nicht begabt bist, die hast du eben gehört, ich habe seit einem halben Jahr WhatsApp, ich bin ja da so ein Verweigerer. Weißt du, was ich meine? Für mich wäre das super, wenn du noch die Panzer über die Straßenrolle täten und alle und die Ende täten Eier gegen Butter tauschen. Gell, und da würde ich mich wohlfühlen in der Welt, so ohne dieses ganze groß hinaus und Pipapo. Das ist ja so einfach.
Geil. Ja, und da hatten wir einen Abend zur freien Verfügung, ne? Den ganzen anderen Tag hat Eule nur noch gekotzt. Ja. Da hast du mal damals gezeigt, was dein neuer Lieblingstrunk ist, ein B-52. Haben wir weggekippt, das
einige,
bis zum Gehen nicht mehr.
Ja, wir waren früher echt grob unterwegs.
Damals,
das sind natürlich auch sehr, sehr... geile Geschichte entstanden.
Absolut, ja. Ich könnte das heute gar nicht mehr, wenn ich heute saufen
gehe. Ich kann es auch nicht mehr.
Passau zum Beispiel, das war immer klar, nach der Messe geht's ab. Ne? Dieses Jahr nach Passau, wir sind heimgefahren. Ich war abends um 12 daheim.
Aber Carsten, das ist bei mir genau das Gleiche. Ich war schon um 11 daheim oder so.
Damals um 12 ging es da erst richtig los, ne?
Ja. Um Chris mal ganz kurz so eine Anekdote zu erzählen. Wir haben obens nach der Messe kurz Zimmerparty gemacht. Dann wurden das zu viele Leute und dann habe ich halt aus dem Hotelzimmer einfach das Bett rausgebaut und habe das Fenster rausgeworfen. Es war zwar assi, braucht man nichts zu reden, würde ich heute auch nie mehr machen, aber damals in dem Moment war das vonnöten.
Das war wie bei Rockstars, da wurden die Hotels noch verwüstet.
Da wollten noch 4 Leute in das Zimmer rein,
zwar aber kein Platz mehr.
Das Bett raus, hat ja gehabt, ja. Nichts mit uns zu tun gehabt, gell? Alla und solche Aktionen halt.
Wir sind abends oder frühmorgens gar nicht mehr aufs Zimmer gekommen, weil da eine Couch im Fahrstuhl verkeilt war. Ja, so Aktion. Oder die Weihnachtsbaumgeschichte.
Aus Versehen.
Weihnachtsbaumgeschichte war auch gut.
Ja. Da haben wir das Hotel aus Versehen mit Weihnachtsbäumen geschmückt nachts.
Ja.
Also war ohne so ein Weihnachtsbaum verkauft. Der hatte am nächsten Morgen keine mehr.
Aus dem Affekt raus.
Weil die alle irgendwie im ganzen Hotel verteilt waren, die Teile. Aber cool.
Ja, ein Jahr später haben sie dann eine kleine Aufpasserin geschickt, ne? Die hat aber nichts zustande gebracht. Ja, aber richtig aufgepasst hat sie nicht.
Bis der Maul ist komplett abgefüllt gehabt.
Nachher war es auf jeden Fall auf unserer Seite.
So ist es, die war auf unserer Seite. Die ist am nächsten Morgen sofort gekündigt worden, das arme Dirndl.
Ja, das war ja die Tochter, von denen das Hotel gehört. Ja, ne? Und wenn die da abends auf uns aufpassen sollen, die morgens besoffen bei uns auf der Couch hockt und die Bluse bis zum geht mir aufgeknüpft ist, das ist nicht gut.
Ne? Das fand niemand gut. Wir fanden es cool.
Wir fanden es gut.
Und so. Die sollte das Hotel mal übernehmen und dann...
Ja, das ist vorbei.
Wir haben das Hotel übernehmen. Ich habe das ja auch nur am Rande gehört. Ja,
ich war auch nie dabei.
Nee. Krank.
Also vom Hörensagen, ja.
Das ist diese kranke kleine Weltszene, die es ja so im Kern gar nicht mehr eigentlich gibt. Ne? Ein Passau wurde es ja auch danach ja von Jahr zu Jahr weniger, spätestens wo die Disco zugemacht hat. Ne? Und das, was sich alles damals auch im Waller-Forum abgespielt hat, in Internetforen und so, so eine Gemeinschaft, wo halt auch viele Idioten dabei waren, ja. Aber halt auch so eine gewisse Kerntruppe, die auch cool war und so, das zusammen. Es gibt immer noch einzelne Leute, sag ich mal, wo man auch jedes Jahr noch einen Passer trifft, wo er noch Kontakt da ist oder auch du in Italien kriegst ja auch noch einiges mit, aber das ist alles schon viel größer geworden, der Welsh-Szene, ne?
Ja, viel größer, viel unüberschaubarer. Das Wallerforum kommen gibt's immer noch.
Gibt's immer noch. Also wir haben ja auch hier der Besitzer, Roland Petri, gehe ab und zu mal mit dem Essen und wir gucken immer noch, dass das mit dem Messen läuft, dass man da sind, haben wir immer Riesenstände und so. Aber ganz klar, in Forum hat nimmer die Relevanz, wie das noch vor ein paar Jahren war. Alles, was sich da im Forum abgespielt hat, spielt sich heutzutage auf Social Media ab.
Richtig.
Facebook
richtig.
Interessiert keinen jungen Mensch mehr. Nicht keinen, aber kaum noch einen. Das ist jetzt halt Instagram in erster Linie.
Bin ich gerade in Facebook drin, jetzt ist schon wieder out.
Ja, ist eigentlich schon.
Ja, aber out, du bist schon wieder fast das richtige Alter für Facebook. Also.
Sind das so?
Ja, ist einfach, es ist einfach eine andere Altersgruppe, glaube ich, zu Instagram heutzutage.
Jetzt kommt TikTok, habe ich gehört. Sagt dir das was? Sind so irgendwelche lustige Kurzvideos oder sowas, ne? TikTok.
Genau, das sind Videos, aber da ist die Altersgruppe sehr, sehr niedrig.
Also das deutlich jünger als wir.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, man muss ja immer da ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Deswegen habe ich ja jetzt WhatsApp.
genau. Ja, Eules Idee war auch, ne? Wir haben ja gesagt, das ist in der letzten Zeit mit den YouTube-Videos hat das ja nicht so gepasst. Da haben wir uns heute mal zusammengeguckt und guckt, dass nächstes Jahr weniger geht nicht. dass nächstes Jahr mehr Videos rauskommen. Und die Idee von Eule war, ich mache gerade so Handy-Videos und verschicke die per WhatsApp. Ja. Aber wir haben hier eine professionelle Firma, die das schneidet, ja. Er kriegt da Tackle ohne Ende, ja. Und da kann man so WhatsApp-Videos auf wir YouTube
lachen,
stellen.
Wir lachen immer über mich als Neandertaler, gell? Ja. Aber glaub mal, ich bin auch glücklich.
Aber das glaube ich, ey. Ich glaube, dass du glücklich bist. Und weil du so glücklich bist, kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik.
Hasskommentare.
Ja, hier auch nochmal die Schwierigkeit. Markus hat mal ja gesagt, er hat eigentlich Angst vor diesen ganzen scheiß Kommentaren und darum löscht er die immer direkt, dass du halt besser leben kannst mit deinem YouTube-Kanal.
Ja.
Und darum habe ich da auch gar nicht so viel gefunden. Aber so ein paar habe ich gefunden, auf die können wir jetzt mal eingehen. Mal so ein bisschen mit dem Hammer draufschlagen auf diese Arschis, die sowas schreiben.
Okay.
Fangen wir an mit dem Vorlesen.
Okay.
Am besten so ein bisschen vor das Mikro, dass es noch hört.
Okay, da haben wir, ja gut.
Ist gar nicht so schlimm, weil
ja,
also
viel ich sag, nee, ich meine, ich bin ja, bei mir ist Diktatur. ja, das ist ja klar. Wer auf meinen YouTube-Kanal kommt, es kann sich ja jeder, deswegen stelle ich es ja ins Internet, dass jeder drauf Zugriff hat. Gell? Und es kann sich jeder anschauen, so viel er will. Er kann das gut finden, er kann das schlecht finden, er kann sich eine Runde holen drauf, das ist mir alles scheißegal. Aber wenn er anfängt, in den Kommentaren mich persönlich anzugreifen, und dann wird das Kommentar sofort gelöscht. Und wenn ich so ein Typ, der sowas schreibt, irgendwann mal in die Finger krieg, wenn mir irgendjemand auf irgendeiner Messe zu mir sagt, guck mal, das ist der, wo dich da,
keine Das traut Ahnung, das sich das doch ist, keiner, das ist ja das Geile, ne?
Weil ich würde, noch nicht mal eine Sekunde überlegen, ich würde ausholen und würde ihn sofort K.O. kloppen. Definitiv.
Da habt ihr das gehört. Lass uns doch ankündigen. Liebe Hater, so sagt man ja.
Ja, nee, brauchen wir ja gar nicht. Das Problem ist ja, Carsten, du hast es eben schon richtig gesagt. Die haben ja im wahren Leben Eier, gell? Die sind so groß wie, keine Ahnung, wie Murmeln. Also die würden niemals dich irgendwie ansprechen. Aber sobald sie dann in Sicherheit sind, bei sich daheim, im Wohnzimmer
zu Hause oder bei Mama.
Zu Hause, nee, das sind noch nicht einmal alles Junge.
Ja?
Das sind noch nicht einmal alles Junge. Das sind auch Leute, von denen du dir denkst, Alter, hast du das nötig oder irgendwas. Aber ist egal, Fakt ist ja eins. Diese ganzen Großmäuler haben immer im Internet eine riesengroße Fresse und im wahren Leben würden sie noch nicht mal trauen, sich dir in die Augen zu gucken. Und bei mir ist es ja so, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich da ein bisschen unberechenbar bin und dass ich auch kein Problem damit habe, irgendwann einmal irgendeinem deswegen die Zähne zu ziehen. Definitiv. Aber jetzt fangen wir mal an, Hasskommentare.
Also es ist auf jeden Fall authentisch, was wir hier machen, das merkt er. Aber ich find's geil, einfach mal die Wahrheit sagen. Und im Podcast passt das auch, da stört sich auch keiner dran. Ja. Es gibt hier auch keine Kommentare, oder gibt's die? Christian, ich glaube, Kommentare kann man gar nicht drunter schreiben oder so im Podcast, ne? Auf den einzelnen Plattformen.
Bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube gar nicht, ne?
Ja. Wenn, dann müssen wir das sperren.
Oder die sollen sich einfach mal persönlich melden.
Die sollen sich also jemand, der was dagegen hat,
ganz genau.
Gegen das, was wir hier von uns preisgeben, sollen sich bei Eule melden, ne?
Ganz genau.
Ich muss so ein bisschen mein Gesicht bewahren, aber Eule hat das nicht nötig. Sein Gesicht hat sich dadurch aufgebaut, ja?
Das ist einfach real life, gell? Ich bin da nicht irgendwie versüßt oder verschönigt, sondern es ist einfach die Realität. Aber egal, kommen wir zu den Hasskommentaren. Okay, das erste Kommentar. Zu viel herumgefluche, zu unsachlich, früher war das Wiegen für dich selbst so wichtig, heute verteufelst du es. Ebenso das Anleihen, war doch jahrelang gängige Praxis, auch bei dir. Also immer schön am Boden bleiben und andere leben lassen. Ja, den Kommentar hast du gefunden, weil der überhaupt nicht schlimm ist.
Es ist richtig krass, schlimme Kommentare gibt's ja, nicht, ne? Nur so ein bisschen fragwürdige.
Ja, sagen. Das finde ich schon jetzt da, das ist ja, wie soll ich denn sagen, er tut halt seine Meinung kund, hat ja auch auf andere Art recht, gell? Ich habe früher meine Fische selbst gewogen, heute verteufel ich das. Aber ich sehe da drin halt, dass ich persönlich mich weiterentwickle und er, der das geschrieben hat, sieht noch nicht einmal, dass es Weiterentwicklung gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, wir spielen in zwei Ligen.
Das Problem ist auch, dass heutzutage, es wird ja direkt der Mund verboten. Wenn ich sage, etwas ist scheiße, dann heißt direkt, das kann doch nicht sein, dass du sagst, das ist scheiße. Ich habe vor kurzem geiles Beispiel, ne? Und da sieht man mal, wie in welche Richtung das teilweise hier schon geht, ne? In diese politische Korrektheit, diese Überkorrektheit. Alter. Vor kurzem haben wir doch ausgeschrieben für einen Azubi, ja? Und die Stellenausschreibung in den entsprechenden Portalen, da hat alles 100% gepasst, ne? Ja. Wir haben gesucht nach männlich, weiblich und divers, ne? MWD musste mittlerweile machen. Alles gut und schön. Die Stellenausschreibung in den ganzen Portalen hat gepasst. Also wenn sich eine Transe bewirbt, gerne dürft ihr alle, kommt her. Ihr dürft euch gerne bewerben und ich werde euch auch nicht absagen, weil ihr Transen seid. Ja. Darf ich nicht, ja? Als Arbeitgeber. Alles gut und schön. Okay. Aber ich habe in der Insta-Story habe ich gesagt, bitte junge Leute, ja, wenn ein junger Mensch Bock hat, bei uns eine Ausbildung zu beginnen, bitte bewerbt euch. Da hat sich jemand gemeldet, Carsten, bitte lass doch das nächste Mal das Junge weg. Leute, die älter sind, fühlen sich dadurch benachteiligt. Ja. Laut Paragraph, und da hat es angefangen, Paragraph so und so, Arbeitsschutzgesetz, bla bla bla, habe ich mir nur gedacht, Alter, ich habe dann kurz versucht, mit ihm sachlich zu diskutieren, habe dann den Kommentar gelöscht. Ja, ja, weil da hört es auf, wenn wir aufpassen müssen, wie man normal miteinander reden. Ja. Und es ist ja so, es fühlt sich dadurch keiner angegriffen. Nee. Aber es kommt einer um die Ecke und sagt, aber es könnte sein, mit dem Finger auf andere zeigen, ihr seid scheiße, ihr macht es nicht korrekt.
Was ich mir dann denke, bei solchen Tippen, fick dich einfach. Ja. Weil es ist ja so, guck mal, gerade jetzt Schwule und Lesbe, also ich, wenn ich heute Stellenbeschreibung machen würde, bei mir wird der Nein kommen, männlich, weiblich, und der wird schon mal aus Prinzip wegfallen. Gell, weil
Man darf es halt nicht, das muss halt drinstehen, sag ich mal. Ne? Bald muss auch die dritte Toilette kommen. Ich bin überzeugt, dass wir in unseren Räumlichkeiten noch eine dritte Toilette bekommen in den nächsten Jahren.
Ja, wie krank ist die Welt mit. Ich sag da jetzt mal was. Ja. Früher, gell, und einer von meinen besten Freunden ist schwul. Ja. Okay? Und ich kenne viele Schwule und Lesben. Und alles, mit denen Leute ich Kontakt habe, sind super Typen, super Menschen. Ob die schwul sind, lesbisch, das ist mir doch scheißegal. Weißt du, was ich meine? Aber früher haben die für ihre Rechte gekämpft, okay? Jetzt haben sie die Rechte und jetzt versuchen sie, die für ihre Rechte gekämpft haben, versuchen jetzt, dir ihre Rechte aufzudrücken.
Ich glaube nicht mal, dass das die sind, sondern das sind dann die anderen, die daneben stehen und mit einem erhobenen Zeigefinger alles beschrieben. Ne?
Die, wie ich kenne, die Schwule und Lesbe, da wird sich keiner aufregen, wenn da nicht divers mit in der Stellenausschreibung steht.
Na gut, das geht jetzt mit divers, geht's ja nicht um schwul, lesbisch, aber generell so.
Anders einfach. Aber wirklich, die, wo das sind und die sind, ja, das sind normal.
Ja. Das ist so, ich bin dir auch ganz ehrlich, mit das Thema wollte ich eigentlich nicht darauf eingehen, weil ich dann immer Angst habe, dass so einer mit erhobenem Zeigefinger um die Ecke kommt. Aber sind wir mal ehrlich, ich bin irgendwo aufgewachsen beim Fußball, ne? Wenn mir mal jemand einen Pass gespielt hat, der nicht gut war, hier ist es, was war denn das für ein schwuler Pass?
Ah ja, klar.
Ja? Und damit möchte ich keinen wegen der Sexualität diskriminieren. Man ist einfach so aufgewachsen, genauso wie ich sage, auch heute noch. Gott sei Dank, da haben wir Glück gehabt. Ich bin Atheist, ich glaube an keinen Gott. Trotzdem sage ich noch Gott sei Dank. Ja, und genauso sage ich auch immer noch zu manchen Sachen, Mensch, das war schwul, ohne dass ich damit Schwule diskriminieren möchte. Ja? Aber trotzdem kommen dann diese Moralapostel immer um die Ecke.
Die Weltverbesserer.
Ja, die Weltverbesserer. Und auf YouTube müssen wir da ein bisschen aufpassen, aber hier beim Podcast ist es noch so, dass man halt normal reden kann. Und dementsprechend gefällt mir das Format hier ja auch so gut. Lass uns weitermachen,
Markus. Ich finde jetzt auch gefallen. So, das nächste Hasskommentar. Wie gesagt, du findest bei mir keine Hasskommentare, weil ich die sofort lösche. Und der geilste Ding ist ja das, was du mir erklärt hast, dass ich die sogar blockieren kann.
Ja, ich nutze auf Kanal ausblenden.
Dann,
ne?
Ja, ausblenden, genau.
Die sehen, kriegen dann, das dann mit, können weiterschreiben, aber es
und denken, jawohl, jetzt habe ich es wieder richtig neigfahren, Leule. Und dabei sieht gar keiner das Kommentar und ich auch nicht.
Perfekt.
Das ist super.
Da ist jeder glücklich damit, ne? So ist jedem geholfen.
So ist es. Naja, gehen wir zum nächsten Kommentar. Fuji-Ringer haben im Weltsbereich keine Berechtigung. Das habe ich beim Video gesagt, als ich das Stone vorgestellt habe, genau. Und dann schreibt er, Fragezeichen. Sorry, aber das ist wohl totaler Käse.
Da es wenig Hasskommentare gibt, habe ich mir überlegt, kann man das wenigstens mal kurz erklären. Okay. Ja. Ist ja gar kein böser Kommentar.
Er hat ja recht, das war ja falsch ausgedrückt. Ja, einfach, dass der Fuji-Ring keine Berechtigung hat. Natürlich, das ist ein mega geiler Ring, aber wir brauchen ihn einfach nicht. Wirklich, was ich meine.
Man brauchen fast nirgends. Fuji-Ringe haben da Berechtigung, wo es darum geht, zum Beispiel bei extremer Gewichtsersparnis. Ja. Bei Routen, wo die Leute sagen, mir kommt's auf den Preis nicht an.
Ja.
Und da gibt's halt einfach Fuji Titanium, Fuji SIG, die halt einfach sehr leicht sind. Ja. Und wir haben auch in unserem mittleren Preissegment haben wir es einfach geschafft, dadurch, dass unsere Lieferanten sehr viel mit Fuji zusammenarbeiten, dass wir in diesem mittleren Preissegment Routen im Raubfischbereich rausbringen können, die nicht wirklich teurer sind als mit Fuji-Ringen, Fuji Alkenite, als Routen ohne Fuji-Ringe im Raubfischbereich, weil die halt da viel mitmachen.
Ja,
aber es ist so, dass unsere Welsrutenfirma zum Beispiel nicht so viel mit Fuji zusammenarbeitet und da sind wir deutlich günstiger. Ja. So, wir haben Siegertringe bei den Raubfischrouten, bei den Welsrouten. Wir haben damit null Probleme, die halten. Und der Vergleich Siegert zu Fuji auf unseren Welsrouten ist einfach nur der, Siegert ist nicht ganz so krass genau verarbeitet, was die Ringstege anbelangt, was das die angeschliffenen Stellen von Ringstegen anbelangt, was den Bogen anbelangt. So, Fuji ist einfach wie aus dem Ei gepellt, ja. Du bezahlst dadurch aber viel, viel mehr und das muss einfach im Welsbereich nicht sein, weshalb wir uns von den Fuji-Ringen verabschiedet haben. Um mal so ein Gespür zu bekommen, was das ausmacht, wir hatten mal eine Brocat Special Edition und die war schlechter kalkuliert für uns und die Routen haben 250 Euro gekostet. Der einzige Unterschied, bis auf die EVA-Grifffarbe, die preislich keinen Unterschied ausmacht, waren halt die Fuji-Ringe im Vergleich zu den Siegertringen. Und 70 Euro mehr für eine Route auszugeben und keinerlei Praxisvorteil zu haben. Darum machen wir das nicht.
Und so habe ich das hier in einem Video auch gemeint, dass einfach die Fuji-Ringe keine Berechtigung haben. Das war vielleicht schlecht ausgedrückt. Aber du siehst ja dann, dass das Korinthekacker sind.
Ja, absolut.
Die suchen ja dann den Fehler in deiner Aussage nur, um irgendwie sich wichtig zu machen oder irgendwas. Mhm. Das Krasse ist aber auch, gell, was ich festgestellt habe, es gibt Leute, die versuchen, so Kontakt zu dir aufzubauen. Die beleidigen dich erst, gell, um dann später mit dir ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung, vielleicht irgendwann dann Freund zu werden. Du hast das vielleicht auch schon mal erlebt.
Ja, ja, schon.
Wo das oft ist, gell, was ist
bei Weibern oder so, ne?
Nee, in Bayern. In Bayern habe ich das oft schon erlebt. In so, wie nennt man das? So Bauernkneipe, wo ich mich auch am wohlsten fühle. Ich bin ja auch bloß ein kleiner Bauer, gell. Das sind dann Typen, die labern dich dumm an oder beleidigen dich, um mit dir ins Gespräch reinzukommen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Die geben da einen richtigen Disk. Du denkst schon, Alter, gleich muss ich mit vor die Tür zerren, gell? Oder packt das überhaupt noch vor die Tür? Und fünf Minuten später bist du mit dem in einem ganz normalen Gespräch. Weil das so eine Art ist, Kontakt aufzubauen. Mhm. Und so glaube ich auch, dass das...
ich meine, das hier ist ja kein Hasskommentar. Das ist ja auch noch, ich will nicht sagen, nett geschrieben, aber so kann man was... Wenn man einen Unterschied nicht kennt, kann man durchaus so einen Kommentar schreiben.
Selbstverständlich,
ne?
Sage ich. Für mich ist das...
Ja, das sind keine Hasskommentare. Nee, ne? Wir müssen in Zukunft, Christian, bitte aufschreiben, wenn du auf den ganzen Kanälen richtig krasse Kommentare findest, bitte abspeichern, ja? In so einem Format...
Dann für den nächsten Podcast.
Genau, in so einem Format sind die wunderbar aufgehoben.
Und am besten noch, bevor ich es sehe.
Ansonsten hat er ein paar Tränen im Auge, ne? Das wollen wir nicht. komm, dann der letzte kriegen wir auch noch hin.
Okay. Petri, wie leinst du deine Köderfische lebend an? Fragezeichen. Diese so sanfte Methode im nächsten Video, bitte. Ausrufezeichen. Finde ich auch immer geil, gell? Wenn sie dann drei Fragezeichen, drei Ausrufezeichen und pipapo, um alles nochmal extra zu betonen machen. Naja. Nur weil man den Fisch Köderfisch nennt, ist er nicht schlechter als ein Waller. Bin nicht von der Peter, finde es bloß, dass man mal drüber nachdenken sollte. Ja klar, logisch. Ist aber auch kein schlimmer Kommentar. Hat er absolut recht. Natürlich rede ich oder ist für mich ein Köderfisch in Anführungszeichen nicht so viel wert wie ein Wels, weil der Köderfisch in dem Moment nicht mein Zielfisch ist. Wenn ich aber jetzt beim Stippfische bin und will gezielt Brasse angeln, gell? Und dann ist eine fette Güchter oder eine Brasse für mich genauso viel wert wie der Waller. Weißt du, was ich meine?
Gewicht in der Wertung,
weil es in dem Moment halt einfach mein Zielfisch ist. Aber das hat mit der Wertigkeit von dieser Kreatur, von dem eigentlich, Lebewesen, 0,0 gar nichts zu tun. 0,0. Gell? Ich versuche, einen Köderfisch genauso schonend zu behandeln wie einen Wels, bis auf das der Köder halt das Problem hat, dass er ein Köder ist.
Ja. Muss sich das aber, glaube ich, als Welsangler auch immer noch mal so ein bisschen vor Auge führen. Und ich will es jetzt hier auch mal so ein bisschen miterklären. Die Raubfischangler, die ich drücke es jetzt auch mal überspitzt aus. Ich fühle mich ja mittlerweile auch, nicht nur mittlerweile, früher auch immer schon dazu, was ich schon an Müll am Gewässer hinterlassen habe, ja, weil ich mir Dinge abgerissen habe. Ja, ja. Also die sitzen im genau selben Boot. Auch nicht alles, was man als Raubfischangler macht, ist korrekt und richtig. Ne? Wir verwenden halt oftmals, gerade in den Ländern, wo es erlaubt ist. Nur Deutschland ist bei dir nur. Ich muss sagen, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, wobei ich in Deutschland meistens aufpasse, so will ich es einfach mal ausdrücken. Oft aufpasse.
Oft aufpasst, dass niemand kommt.
Ja, genau. Aber so im Ausland natürlich, ey, wenn ich jetzt mal nach Frankreich fahre und ich habe die Möglichkeit, lebend zu angeln, indem ich gerade einen geilen Köderfisch fange, natürlich kommt der lebend dran und das ist auch in dem Land erlaubt und da habe ich gar keine Schmerzen. Habe auch keine Schmerzen, das mal im Video zu zeigen. Ja. Es ist halt so, ein Fisch hat halt kein so Schmerzempfinden, wie viele Leute denken. Und solange man ein bisschen drauf aufpassen, dass er nicht übertreibt, und da sage ich ja wirklich, mal es nicht übertreibt, diese Köderfisch-Geschichten wie früher, das ganze Auto voller Fässer, voller Fische, und wenn die Hälfte verreckt, hauptsache die andere Hälfte ist fit, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Ja, das finde ich auch so ein bisschen pervers, muss ich echt sagen. Ich fange in der Regel meine Köderfische vor Ort, und wenn es keine gibt, gibt es halt keine, da kann ich halt nicht angeln.
Es ist einfach so, dass ich mit jedem Lebewesen respektvoll umgehe, gell? Und in dem Moment, wo der Karpfer halt ein Köderkarpfer ist, und dann nehme ich ihn trotzdem respektvoll, dann renne ich ihm halt respektvoll den Grill hinter drin durchs Kreuz weg.
Ja, absolut.
Ja. Aber da muss ich mir ja klar sein, was für ein Typ das ich bin.
Ja, wir sitzen halt alle in einem Boot.
Das dann aber auch nicht, gell?
Warum gehen wir angeln? Weil wir einen Fisch in einer gewissen Art und Weise quälen, weil wir einfach den Biss wollen, weil wir den Drill wollen, und der Köderfisch ist halt länger so einer Prozedur ausgesetzt, indem er am Haken hängt, ne? Aber der kommt dann auch zwischendurch zur Ruhe, Also viel schlimmer als wirklich einen Fisch drillen, finde ich einen lebenden Köderfisch benutzen auch nicht.
Richtig, ja, und es ist auch so, dass, wie gesagt, alle mit gleich viel Respekt, und aber man braucht die Fische nicht zu quälen. Und absolut, du darfst auch nicht falsch verstehen, wenn es einen Köder gäbe, der den lebenden Köderfisch gleichwertig ersetzt, und dann würde ich den Köder sofort nehmen.
Ja.
Dann würde ich sagen, okay, dann brauche ich keinen Fisch mehr in Anführungszeichen zu quälen, gell? Mhm. Weil ich was habe, das genauso fängig ist, und führt damit keinen Schaden an.
Ja, aber schwierig ist. Ich bin froh, dass Fische sind und halt einfach das Schmerzen finden, so schon was ganz anderes ist, wie bei anderen Wirbeltieren, bei Säugetieren, um Gottes Willen.
Auf der ganzen Welt ist, weißt du, was ich meine? Der Habicht frisst die Taub und ist deswegen jetzt auch kein schlechter Vogel, weil er eine Taub gekillt hat. Der Löwe frisst die Gazelle und ist deswegen jetzt auch kein doofes Tier, weil er eine Gazelle getötet hat. Mhm. Und der Waller frisst halt mal am liebsten den Karpfen.
Ja, ja.
So, und dann hänge ich halt immer am liebsten den Karpfen drauf.
Und wir Angler hängen die Dinger drauf.
So, ganz
genau. Obwohl wir, muss man ja auch ehrlich sein, den Zielfisch nicht essen wollen. Aber wir gehen angeln, weil es eines der letzten Hobbys ist, weil es uns Menschen in die Natur bringt und uns dazu zwingt, uns Gedanken über die Natur zu machen, Fallen stellen. Ja. Wie kann ich den Fisch überlisten? Wie kann ich das ökologische System verstehen, Weil junge Leute bringst du nicht nach draußen, indem du sagst, geh spazieren mit der Oma.
Ja, klar.
Ja, bringst du nur nach draußen, wenn sie ein Ziel haben in der Natur.
Das ist so ein ganz heißes Thema. Wie gesagt, zum Beispiel jetzt mit Nils, mit meinem Junior, ist für mich jetzt wieder so ein Generationenwechsel, kann man ruhig sagen. Ja. Gell? Und im Moment ist bei mir so, dass ich, wenn ich meinen Junior dabei habe, wieder zum Nahrungserwerb angeln gehe.
Um einfach auch mal zu zeigen, wie es sein kann und wie ein Fisch schlachtet und
um
so weiter.
Um ihm das zu zeigen. Nur um
bewusst
ihm das zu zeigen.
Bewusst nur?
Bewusst, dass er das mitbekommt und der soll das auch so machen. Ich früher auch als kleiner Buhmann, Opa, der nimmt halt noch alles mit, was er fängt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn da ein Fisch unermaßig ist und ich setze ihn zurück, dann muss ich aufpassen, dann mache ich nicht Kreuz. Weißt du, wie ich meine? Ein Killer halt einfach.
Ja.
Und ich will, dass mein Sohn das genauso mitkriegt und macht, den Fisch auch daheim zubereitet und isst.
Es ist ja auch geil. Und das vergessen wir Angler ja manchmal, dass es halt schon auch eine extrem geile Nahrungsquelle ist.
Du musst aber wissen.
Und absolut, genau, so absolut.
Und das ist jetzt gerade so, wie gesagt.
Und er muss auch wissen, wo das, was auf dem Teller landet, wo das mal herkam, auch beim Angeln.
Darum geht's ja. Und irgendwann, wenn der Kleine mal groß genug ist, und dann wird er schon selber sagen, Baba, warum setzt man den nicht zurück? Der ist doch schön.
Ja.
Oder der ist doch
zu groß. Eben muss ich sagen, um Gottes Willen, wenn man jetzt Raubfisch angeln geht, wandert auch öfter mal ein Fisch in die Pfanne. Ich habe halt so ein bisschen schon über das Wallerangeln gesprochen. Ist vollkommen klar, wenn man hier über Nahrungserwerb und Fischverzehr sprechen, da reden wir nicht von 2-Meter-Welsen.
Klar. Sondern ums Angeln einfach allgemein, weil es halt gerade um den lebenden Köderfisch gegangen ist. Aber wie gesagt, wichtiger ist, glaube ich, dass die Jungs erstmal lernen, dass es primär um den Nahrungserwerb geht. Und später kann dann jeder für sich selbst entscheiden, gell, was er macht. Auch wenn zu mir jemand sagt, ich habe gestern einen 2-Meter-Waller totgeschlagen, weil ich den gern essen will, dann ist der für mich kein schlechter Mensch.
Nee.
Weißt du, was ich meine? Wenn er den Fisch dann auch wirklich isst.
Und wenn er ein Ziel hat, da andauernd 2-Meter-Wälzer, nee, also Verstand sich aushilft.
Einfach,
ne?
Mit Sinn und Verstand.
Ja, ja. Genau. Wobei jemand, der einen 2-Meter-Wälzer mitnimmt, wird relativ schnell merken, dass das nicht so das Sinnvollste ist, wenn
ja,
man Wälzer
da hältst oft, oft Waldemar und kannst überräuchern, wenn er sowas macht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber ist ja trotzdem ein guter Mensch.
Ja, klar, klar.
Und ist ja auch sein gutes Recht. Ja. Ich persönlich steht bei einem 2-Meter-Fisch nicht nahe ziehe, weil ich genau weiß, dass ein Waler mit 90 cm dreimal so gut schmeckt und ich auch fünfmal so viel essen kann von dem Gesamtgewicht. Gell?
Ja.
Das ist ja das Schade, was ich daran so schade finde. Wenn du heute einen Fisch hast, einen Wels mit 2 Meter, dann hat er irgendwie zwischen 50 und 60 Kilo und du kannst aber bloß 8 oder 10 Kilo Fleisch davor essen. Das heißt,
da fliegen
70% vom Fisch weg.
Mhm.
Und das hat halt für mich keinen Sinn und Zweck.
Mhm.
Und wenn ich jetzt aber so einen 10-Kilo-Fisch fange, sage ich jetzt mal, dann kann ich von dem Fisch 70% essen und schmeiß bloß 30 weg.
Mhm.
Und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung und legitim.
Mhm.
Aber sobald dann der Fisch so groß wird und der Abfall so viel, steht das nämlich irgendwie in... im Vergleich einfach.
Das sind doch auf jeden Fall mal versöhnliche Worte und die weisen auch auf, wie man es als Angler auch tun soll. Einfach mit Sinn und Verstand vorgehen, wenn man Fisch essen will, gar kein Problem. Man muss sich halt immer überlegen, was tue ich dem Gewässer an, wenn ich es öfter mache, ja? Und was machen meine Kollegen. Und
so
deshalb sollten wir alle
genau.
einfach auf unsere Gewässer aufpassen, wie das auch im Ausland der Fall ist. Ja? In Deutschland leben wir leider, muss ich wirklich sagen, im Land, wo wir es eigentlich gar nicht so handhaben dürfen, wie es sinnvoll ist.
Ja.
Und das hatten wir im letzten Podcast auch das Thema. Ich hoffe, dass wir Angler dahingegen doch noch eine Lobby bekommen, sodass halt auch unsere Kinder und Enkelkinder auch noch in vielen Jahren angeln können. Ja?
Dürfen.
Dass Angeln erlaubt ist.
Genau,
ja?
Dürfen, ja.
Und dass die Fischbestände auch irgendwo passen. Ne?
Ja.
Nicht ohne Grund ist Holland so ein beliebtes Reiseland für Raubfischangler. Obwohl es direkt nah bei uns dran ist. Die Bestände sind aber anders, weil die Leute einfach wissen, wie sie mit ihren Beständen umgehen und auch die Gesetzgebung es sogar vorschreibt.
Ja. Die Welt ist echt so krank mittlerweile, Carsten. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass sich das in eine falsche Richtung entwickelt.
Mhm.
Das ist Sportangle zum Beispiel, weil die Idioten in Brüssel, die machen das so, gell?
Ja.
Die verbieten Sportangle und für das tun sie irgendeine riesengroße Fischerei-Frechterei, erlauben, dass sie ab morgen 100 Tonnen Fisch mehr mitnehmen dürfen. So krass, so krank sind die.
Mhm.
Deswegen habe ich echt Angst, dass das irgendwie so sich in eine falsche Richtung entwickelt und bin auch froh, dass mir jetzt halt Leute, wie du das vorhin angesprochen hast, wie der Olivier zum Beispiel, haben, die in Brüssel jetzt hat Sinn und da mit Sicherheit auch.
Und wenn es auch um Lobbyarbeit geht, aber auch Industrie, ich sag mal auch Angelgerätehandel, wo wir uns ja drin befinden, das ist ein Riesenmarkt, das schafft viele Arbeitsplätze.
Ja.
Wir haben mittlerweile 18 Mitarbeiter,
ja.
Und davon stand heute 15 in Vollzeit, die ihre Brötchen damit verdienen, beziehungsweise 16 kann man sagen, sogar Halbtagsstelle noch, quasi ein Ehepaar, was hier bei uns arbeitet.
Und
das hat ja auch eine gewisse Relevanz.
So ist es. Und das als kleine Firma, Zeck.
Ja. Ja.
Aber es werden ja Milliarden umgesetzt mit unserem Hobby Angeln, deutschlandweit.
Mit allem, nicht
mit
nur Angelgeräte, sondern auch Tourismus,
ja, klar, Boote,
Verpachtung,
selbstverständlich.
Um Gottes Willen.
Alles,
ja.
Milliarden
ja.
an Euro sind das.
Ja. Und da stehen viele Arbeitsplätze auch dahinter.
Ja.
Ne?
Ja.
Es wird ja oftmals nur so gesagt, ah, die machen da Kohle mit. Ja klar, jeder muss irgendwo Kohle machen, damit wir uns das alles hier leisten können, das Dasein auf dieser Erde.
So,
ja.
Das ist richtig.
Und deshalb ist es halt wichtig, dass...
Mit Maß und Ziel.
Ja,
halt.
Ja.
Und das wäre immer das Schöne.
Angeln da bleibt und dass wir uns auch dafür einsetzen, dass es so ist und dass wir hier noch in Zukunft viele schöne Podcasts machen können, Filmchen machen können, Leuten zeigen, wie sie angeln gehen, den Leuten Spaß machen,
das Hobby Angeln näher
bringen. Angeln, genau, ich habe eine Wortfindungsstörung. Ja, das Hobby Angeln nach vorne bringen.
Hast du mal auf die Uhr geschaut?
Ja, also wir sollten gleich was essen gehen. Ja? Dass die Leute einfach Bock aufs Angeln haben, damit das immer da bleibt. Ja? Und da gucken wir, dass das auch in Zukunft der Fall ist. So. Bevor wir uns jetzt total verhaspeln, war es, denke ich, ein ganz cooler Podcast. Ne? Schön mal aus der alten Kiste die coolen Storys ausgepackt, aber mal generell so ein bisschen über die Zähne gesprochen. Ich würde sagen, das können wir bestimmt auch irgendwann mal wiederholen in diesem Jahr.
Definitiv, ja.
Jetzt gucken wir mal, dass ein paar Mr. Waller-Videos nochmal rauskommen in ein paar Wochen.
Wir sind fleißig dran.
Wir sind der Grundstein ist gesetzt, sagen wir es mal so. Christian, möchtest du noch zum Abschluss was sagen? Eigentlich wollte ich dich ja so als Sidekick zuschalten, aber außer ein paar kluge Wörter ist da nicht viel passiert. Was aus deiner Seite kam.
Ja, mir ist zu dem Waller-Thema jetzt nicht viel eingefallen, was ich noch da hätte irgendwie beisteuern können. Ja, weil ihr da die Experten auf dem Gebiet seid.
Aber du kannst ja lernen, sag ich mal, ne? Du kommst
definitiv.
So ein bisschen mehr aus dem Raubfischbereich.
Also
aber jetzt
von daher war das schon
ist das Thema, also Christian macht ja Marketing bei uns, viel auch Social Media Marketing, so ein bisschen meine rechte Hand auch. Und du wirst ja auch viel mit dem Thema Waller zu tun haben. Ne? Wir sind ja eigentlich eine Firma, die vom Waller-Bereich kam und Waller wird auch immer einen riesengroßen Stellerwert bei uns haben in der Firma und dementsprechend. Ne,
ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, aber du siehst schon, der Christian ist motiviert, der wird sich da schnell einarbeiten und dann läuft es auf jeden Fall.
Hoffen wir.
Ich habe es früher mal ganz kurz angeschnitten, da ich auch in einem Wallercamp war, aber das war wirklich damals in meiner Jugend.
Ja.
Aber es interessiert mich definitiv und ich freue mich, wenn ich von euch da lernen kann.
Gucken wir mal, ja. Vielleicht wird es ja auch in der Wallerwelt dieses Jahr wirklich mal so ein, zwei Termine geben. Ne? Ja. Hat ja auch letztes Jahr mal so ein bisschen rumgesponnen, so mit Jugendevent und so, dass es dann letztendlich auch nicht passiert, weil letztes Jahr, wie du gesagt hast, war chaotisch. Ja, war bei uns stramm, also viele Kehrtwenden.
Naja, aber ich denke, wir sollten für 2020, sollte man da vielleicht mal irgendwas anleiern, dass man das auch vielleicht so über Instagram, dass du
vielleicht lädt mich der Markus ja mal ein, da kann ich dann direkt zwei Sachen in einem machen.
Ja. Gerne.
Sowohl das Marketing von da ist, als auch mal das Wallerangeln ein bisschen besser kennenlernen. Und
so siehst du das hier, ne? Angeln während der Arbeit. Nee, alles cool, ja? Alles cool, ja?
Es ist halt geil, wenn man nach Angelfirma arbeitet.
Gell? Es ist schon geil, sag ich mal. Ich meine, wir haben Themen wie jede andere Firma im Handel oder in der Produktentwicklung, aber es geht halt um geiles Zeug und das ist der Unterschied, ne? Ja, und darum sind auch meine Mitarbeiter hier motiviert, vielleicht ein bisschen mehr zu geben, als sie irgendwo einer Firma geben würde, die irgendwelche Industrieteile herstellt, irgendwelche Normteile.
Definitiv.
Naja, also, vielen lieben Dank, Markus, ja, für den Podcast. Wenn es soweit ist, sage ich da, wo du den schauen kannst, ne? Und sag auch deinem Kollegen von dir Bescheid.
Ich habe gedacht, das ist Hörding.
Ich habe Ansehen gesagt, ne? Es ist wirklich Hören, ja. Anhören, ja.
Jetzt bin ich doch schon weiter. Ja.
Christian wird dann deinem Kollegen Bescheid geben, dass der dir die App auf dem Handy installiert, dass du das anhören kannst. Geil, ja.
Oder wir machen dir einfach direkt ein Hörbuch mit den ganzen Folgen und dann hörst du dir das einfach auf den Weg.
Kannst du ein paar WhatsApp schicken. Ne? Ich glaube, so lange Dateien kann man da gar nicht wegschicken.
Ah. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
Machen wir es per E-Mail, das habe ich drauf.
Irgendwie kriegen wir es auf alle Fälle hin. Und ich würde sagen, da draußen, liebe Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuhörer, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen beim nächsten Podcast. Bis dahin, was ihr machen sollt, werdet ihr dann jetzt im Outro erfahren. Also, bis denne.
So, Schluss mit dem Zec-Fishing-Podcast. Zumindest für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Carsten einen neuen Gast vor das Mikro zerrt und mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Themen rund um den Angelsport plaudert. Bis dahin, haut was raus, wenn's ans Wasser geht. Und bleibt sauber!